Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Es ist Mittwochabend und damit ist Westental- und Schabtag, wie Sie ja bereits wissen und sich teilweise sogar schon im Kalender vormerken, wie mir einige Zuseher geschrieben haben, die offenbar begeistert sind von euch beiden. Und Schön. Das ist ja doch eine relativ große Zahl, wie wir wissen. Heute darf ich es wieder mal selber moderieren, freut mich sehr. Peter Westenthal ist da, zu Ihrer Rechten, dort, wo er hingehört. Und Josef Czap ganz links außen, dort, wo er auch hingehört, ja. Darfst dann schon ein bisschen alleine rucken, damit du nicht so weit am linken Rand bist. Du willst doch wissen, dass du mehr zur Mitte tendierst. Ne? So, wir wollen heute ein bisschen über den Zustand dieser großartigen Regierung reden, die heute ja schon wieder mal sich in voller Pracht und Herrlichkeit in ihrem Ministerrat dargestellt hat. Darüber, das werden wir gleich ein bisschen scherzen, aber so wie ich den Peter Westenthaler kenne, auch sehr ernsthaft und teilweise bösartig diskutieren. Ich hoffe, der Andreas Babler tritt nicht gleich ab, weil auch der ist Teil der heutigen Analyse, aber da wird Josef Czap dafür sorgen, dass er diese Sendung liebt. Außer du tust dich so wie der Sebastian Born-Mehner gestern auch schon von ihm distanzieren. Werden wir hören. No. Dann dürfen wir uns natürlich nicht ersparen, über unsere allerliebste Beate zu sprechen und ihren großartigen Staatssekretär mit seinem Audi A8. Und letztendlich wollen wir natürlich auch sprechen über unseren geliebten Bundespräsidenten oder von ihm geliebten Bundespräsidenten Heinz Fischer, der da eine heftige Antisemitismus- und Israel-Diskussion losgetreten hat und dabei eigentlich auch ein bisschen von Van der Bellen unterstützt wird, der sagt, eigentlich kritisieren muss man schon dürfen, ohne gleich als Antisemit an die Wand genagelt zu werden. Aber fangen wir an mit dem großen Thema heute, das auch Sie betrifft, meine Damen und Herren. Nämlich, diese Regierung will, weil sie ja sonst so wenig zu tun hat und keine großen Aufgaben zu lösen hat, in ihr Handy reinschauen. Und zwar möglichst den ganzen Tag. Das regt den Peter Westenthaler schon seit Ewigkeiten auf. Und da kam dazu, dass mittlerweile auch die Neos ganz, ganz fuchtig sind. Unsere Beate wird da ganz böse, wenn es um die Messenger geht. Und sie hat gemeint, heute wird das alles gelöst werden im Ministerrat, weil alle haben sich lieb und ganz amikal wird man das heute im Ministerrat lösen. Das war an und für sich ein sehr frommer Wunsch, denn jeder halbwegs zurechnungsfähige innenpolitische Beobachter weiß natürlich, dass diese Messenger-Sache war eigentlich eine Messerattacke der Beate Meindl-Reisinger auf die ÖVP. Aber das lassen wir uns gleich alles von unserem Orakel von Favoriten, das müssen wir heute auch noch kurz aussprechen, weil Favoriten wird immer wohnlicher, wie wir mitbekommen, da wird das Messenger mitgeliefert auf der Straße. Also das lassen wir uns von unserem Orakel von Favoriten, von unserem Favoriten-Insider, aber vor allem von unserem Fellner Live-Insider Peter Westenthal einmal analysieren. Peter, warum bist du so gegen diesen Messenger-Dienst, wo alle eigentlich sagen, sind wir froh, dass wir den Terroristen einmal auf die Spur kommen und das abstellen können? Warum bist du da so dagegen?
Bevor ich das jetzt gleich erkläre, noch kurz zu den strategischen Spielchen der Neos-Beate und ihrer verzweifelten pinken Truppe. Die wird natürlich genau, schau so, ich sag's vor, so wird es umfallen, peng, und wird das schön brav mitbeschließen. Was sie jetzt tut, ist nichts anderes als ein kleines Revanchefall an den Herrn Stocker, der sich das gewagt hat, über die Menschenrechtskonvention zu philosophieren, und das ist für die Neos sakrosankt. Also es bröckelt im Gebälk dieser Regierung, es wird bereits heftig gestritten.
Aber sie hat ja heute im Vorfeld, im Doorstep, hat gesagt, alle haben sich
Ja. Das muss man immer dann, wir wissen das aus Erfahrung bei Josef Czap und die, immer dann, wenn man das besonders betont, dann geht es hinter den Kulissen meistens besonders arg zu. Also das ist nur ein Armutszeichen, da geht es schon los. Es bröckelt, es wird gestritten, es geht fröhlich dahin, aber zur Sache selbst. Mittlerweile ist ja das Begutachtungsverfahren abgeschlossen zu der Überwachung der Messenger-Dienste, also jedermanns Handys. Und da gibt es Dutzende, ich würde nicht sagen hunderte negative Kommentare, vor allem von Datenschützern und Leuten, die sie auskennen. Und ich habe nichts anderes gemacht wie immer, weil ich mich auf diese Sendung immer penibelst vorbereite. Und haben wir diese ganzen Stellungnahmen angeschaut. Und es geht im Wesentlichen um zwei Themen. Das eine ist, diese Regierung will allen Ernstes von einer noch nicht bekannten internationalen Hackerfirma. Alle diese Firmen sind irgendwie im Zwielicht oder zum Teil.
Nur der Sebastian Kurz.
Zum Teil im Kriminal. Ja, von diesen Firmen will sie eine Software kaufen, einen sogenannten Trojaner, der dann ohne ihr Wissen auf jedermanns Handy, wenn es die Regierung will, hineingespielt wird über die Telefonnummer, über das Datennetz. Und jetzt kommt's. Und nicht den Messenger-Dienst überwacht, was eigentlich der Sinn wäre, sondern die kompletten Daten deines Handys absaugt. Alle. Alle Daten. Telefonnummern, Telefongespräche, Fotos, Chats, alles wird abgesaugt und alles wird der Regierung zur Verfügung gestellt. Jeder kann dein ganzes Handy anschauen und nicht nur den Messenger-Dienst. Und das ist das, was Datenschützer massiv angreifen, was der Verfassungsgerichtshof mit Sicherheit nicht akzeptiert. Und dann kommt noch dazu, dass nicht einmal ein gescheiter Rechtsschutz ist. Pass auf, da gibt es einen Rechtsschutzbeauftragten. Das hat der Verfassungsgerichtshof schon vor 4 Jahren kritisiert, dass der unabhängig sein muss. Und jetzt hat die ÖVP gesagt, na machen wir unabhängig, gehen wir zum Innenministerium. Das heißt, der Rechtsschutzbeauftragte für diesen Eingriff, für diesen Grundrechtseingriff, ist angesiedelt im Innenministerium, wird eingesetzt vom Innenminister und kontrolliert vom ÖVP-Innenminister. Nein, danke, so einen brauche ich nicht. Und das ist der Wahnsinn. Diese Regierung möchte Ihnen das Handy durchleuchten, und zwar jeden, wenn sie wollen. Es ist nicht klar, wer überhaupt in die Ziehung kommt. Und deswegen regen sie jetzt die Datenschützer so auf. Das kann man nicht machen. Das ist ein Megaskandal. Und in jenen Ländern, es gibt ein paar Länder, wo es das nämlich schon gibt, seit ein paar Monaten, die es schon gemacht haben. In jenen Ländern, Polen zum Beispiel, Spanien, in jenen Ländern, wo es das schon gibt, sind sie gerade dabei, das wieder zu beenden, wegen den unzähligen Missbrauchsfällen. Allein in Polen in wenigen Monaten 600 registrierte Missbrauchsfälle, wo auf Handys zugegriffen worden ist von ganz normalen Bürgern, die mit Terror und Kriminalität überhaupt nichts zu tun haben. Und jetzt sage ich euch was. Ich möchte nicht, dass der Herr Stocker, die Frau Meindl-Reisinger und schon gar nicht der Herr Babler in mein Handy einschauen.
Vor allem der Herr Kahner, weil dessen Lieblingsprojekt.
Und der Herr Kahner, der Innenminister, der dann natürlich auch gegen Medien, gegen Opposition, gegen missliebige Menschen diesen Bundestrojaner einsetzen kann, ohne dass er es überhaupt kontrollieren lässt. So, das ist die Sache, kurz erklärt, einfach erklärt, damit es Menschen auch verstehen. Normalerweise musst du eine Protestbewegung losbrechen, dass eine Regierung überhaupt an so etwas denkt. Und jetzt kommt nur ein dritter Punkt. Die einzige Argumentation der Regierung ist, wir brauchen das, um bei den Messengern mitzulesen, wann die Terroristen miteinander Chats austauschen.
Das Ganze, das ist das einzige Peter, Argument. Ist ja zuletzt dadurch aktuell geworden, durch den Fall in Villach, der ja dort extrem aktiv war. Und wo man gesagt hat, den hätte man gefunden, wenn man in seine Messenger-Tätigkeiten, die er da vollführt hat, auf WhatsApp
und jetzt etc.
hineinschauen hätte können.
Das ist alles ohne diesen Trojaner, ohne diese Software bereits möglich. Jeder Ermittler kann sich in jedes Handy bereits hinein verlinken, und zwar in Telegram, in WhatsApp, kann man sich schon, da braucht keine Software dafür.
Braucht er einen Untersuchungsrichter.
Ja genau, braucht er einen Richter, das braucht er bei dem auch. Das ist ja unbescholten. Aber er braucht nicht eine Software, die das komplette Handy aushebelt, sondern er kann sich als verdeckter Ermittler in solche Chats, kann er sich ja schon einlinken.
Wir wissen aber, dass das das Lieblingsprojekt der ÖVP ist. Es war das Lieblingsprojekt vom Herrn Nehammer, der das ja schon als Innenminister durchziehen wollte. Und es ist jetzt das Lieblingsprojekt des Herrn Kahner, der ja nach dem Villach-Attentat gesagt hat, das muss jetzt her. Und da das haben wir kurzfristig alle gesagt, gut so.
Das ist immer so, immer wenn was passiert, wenn der Innenminister und seine Truppe gescheitert ist, weil es wieder mal einen Terroranschlag in Österreich gibt, kommt ja das daher, wie der Kasperl aus dem Off. Das ist ja immer gleich. Ja? Gelingen tut es ihnen nicht, weil Österreich gar nicht die Möglichkeiten hat, das zu machen. Österreich wird übrigens immer vorgewandt von internationalen Geheimdiensten, die schon längst mitlesen bei den Messenger, aber ohne Software, ohne Spy, ohne Bundestrojaner und machen das. Aber ein Punkt möchte ich noch bringen. Das Ganze ist eingebettet, ist nur ein kleiner Teil. Die kommende Messenger-Überwachung Ihres Handys ist eingebettet in einer internationalen, vor allem europäischen Offensive zur Überwachung der Staatsbürger. Das heißt, mit dieser Messenger-Überwachung wird Ihr Handy kontrolliert. Was ist noch auf der Reihe? Der Digital Service Act kontrolliert Ihre Aktivitäten auf Facebook, Social Media, Instagram. Das macht die EU gerade. Auch ein Der digitale Euro wird eingeführt zur Überwachung des Zahlungsverkehrs, damit jeder sieht, was sie zahlen, was sie kaufen, was sie mit diesem digitalen Euro wollen. Deswegen will man das Bargeld abschaffen. Die EU plant gerade einen EU-Vermögensregister, wo jeder Bürger sein Vermögen, sein Eigentum gegenüber der EU bekannt geben muss. Und zum Schluss erfahren wir dann noch von der Stadt Wien, dass sie Kameraüberwachungen bei den Stadteinfahrten plant, wo die Kfz-Kennzeichen gespeichert werden, um auch die Verkehrswege der Menschen abzuspeichern. Das heißt, wir sind hier, George Orwell, der Schaube, der hat recht gehabt schon in die 80er Jahre, dass die Menschen werden kontrolliert und werden quasi ihre Selbstbestimmung beraubt, und das muss man bekämpfen.
Josef Chapp sitzt fast stoisch da.
Ja, also mein
Bist du
Urteil,
auch so wild du, mager wie der Herr Westenthaler? Oder
mein Urteil ist seit Corona gesprochen. Ich will keine Biedermeier-Überwachungsgesellschaft. Das habe ich damals in unzähligen Diskussionen auch in dem Rahmen hier gesagt. Und ich will es auch nicht über irgendwelche technischen Hintertürchen, dass man dann sozusagen über das, was jetzt schon möglich ist, und da teile ich die Meinung von dir, das ist aufgrund, wenn man die richterliche Unterstützung oder Genehmigung hat, sollte das eigentlich ausreichen. Und ich bin auch immer gegen diese Anlassgesetzgebungsrhetorik, wenn man irgendwo versagt hat, dass man sagt, und jetzt muss der Gesetzgeber noch einmal schärfer und noch einmal und noch einmal und noch einmal, und da wird gepeitscht mit Paragraphen, dass die Fetzen fliegen. Und das, finde ich, ist nicht das, so stelle ich mir eine freie, offene, liberale Gesellschaft, die aber auch den Höchstlevel an Sicherheit vermitteln kann. Natürlich wollen wir alle, dass nicht die technischen Medien ausgenutzt werden für den Terror, ja, und sozusagen die Opfer und alle dann letztlich dafür büßen, dass man keine gescheite Strategie entwickeln kann. Aber da gehört da viel mehr dazu, um den Terrorismus auszutrocknen. Ja, das ist ja nicht nur auf Frage, wo man hinterher noch hoppelt, wenn dann die schon sie absprechen und die schon mit den Granaten oder mit den Gewehren in der Gegend umwetzen, oder noch schlimmer, auch die Cyberangriffe, genauso ist das ein Thema, ja, muss ich dazu sagen. Also daher bin ich da eigentlich der Meinung, die sollen jetzt eine Ruhe geben.
Ja. Ja, wer soll eine Ruhe geben? Also keiner und die ÖVP.
Ja, genau, nur die sollen jetzt eine Ruhe geben und aus.
Das ist ja ein Lieblingsprojekt der ÖVP. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, es kommt vom Nehammer und seiner Zeit als Innenminister, so hat er dann ins Kanzleramt mitgenommen, und seitdem der Kahner da in der Herrengasse hin und her fuhrwerkt, feiert es fröhliche Urstände. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist ja besonders keck, dass jetzt mit den Argumenten des Peter Westenthaler die Beate Meindl-Reisinger versucht, die ÖVP zu springen.
Naja, bloß, dass dazu kommt, tja, diese Sachargumente liefern in Wahrheit die Datenschützer.
Genau.
Das ist ja überparteilich. Ein Datenschützer ist ein Datenschützer aus. Ja. Ja. Und der kommt daher und sagt, ich will, dass die Daten geschützt werden. Und ich bin überzeugt, jeder, der jetzt zuschaut, sagt, ich will haben, dass meine Daten geschützt sind. Ja, der will nicht haben, dass die Daten da in der Gegend immer dumm fliegen, zum Kana kommen, gar noch nach Washington, Moskau oder sonst wo hinfliegen. Also das ist ja alles ein Blödsinn.
Daher finde also, ich, die Beate hat recht, die soll denen das Messer vom Messenger hinten einstecken.
Ich glaube, dass die Beate die Vorsitzende einer Partei ist, wo in dem Bereich noch eine zusätzliche Sensibilität vorhanden ist. Das ist schon bei uns allen in unseren Parteien ja auch schon vorhanden, aber dort spürt es noch besonders stark.
Dort sind die Neos, meinst du?
Ja, die Neos.
Und was ist die Sensibilität?
Ja,
die Neos sind Datenschützer.
Die Sensibilität dort ist, dass die jedes Mal, wenn es gewählt wird, eine Mitgliederversammlung hat. Und wenn sie irgendwann einmal ein Plätzchen macht, wird es abgewählt dort. Das geht ganz rasch. Das ist eine Partei, wo das rascher geht. Ja. Woanders dauert es ein bisschen länger. Ja. Da hast Parteitage oder Diskussionen in den Medien. Ja. Dort geht es ruckzuck. Nein, also Spaß
ist das
beiseite.
Jetzt, was sie sagt, ein Attentat auf die ÖVP? Oder ist es einfach sachlich so richtig, dass man es nicht als Attentat auf
Es ist ein Verteidigungs, eine Verteidigung für eine offene, demokratische Gesellschaft, die trotzdem auf Sicherheit höchsten Wert legt. Und es ist ein Attentat gegen ein Konzept zurück ins Biedermeier, wo dann im Endeffekt wieder die Metternich'sche Überwachungsphilosophie diesmal auf hohem technischen Niveau, daher besonders gefährlich und unangenehm, siehe, was die Datenschützer sagen. Und daher finde ich, ist das eigentlich, ich stehe nicht an.
Also, warum soll ich nicht ein harter Karner-Kritiker.
Ja, das bin ich immer schon.
Wir waren erstens generell, war jetzt aber speziell.
Nein, er war blieben Direktor vom Dollfussmuseum. Ja, das ist ja wahrscheinlich mental. Hätte er damit was anfangen können und hat immer schon damit was angefangen. Aber er hat halt hineingewechselt ins Innenministerium, hat überlebt die Regierungsumbildungen, aber das ist Sache der ÖVP. Wenn die glaubt, dass das der ideale Innenminister ist, dann werden sie schon merken am Wahltag, ob das stimmt.
Peter.
die Lachnummer ist ja dieser Rechtsschutzbeauftragte. Wird es dann der ÖVP-Generalsekretär, der Schwindliche, ja, der uns da behelligt jeden Tag mit irgendwelchen verbalen Entgleisungen? Das ist ja ein kompletter politisch Wahnsinniger. Und wird der dann vielleicht im Ministerium der Rechtsschutzbeauftragte, weil es der ÖVP so gefällt, dass er dort bei dir ins Nachkastel das Handy reinschaut, natürlich über den Trojaner, oder bei den Menschen, das müsst ihr alles nicht haben, das ist Überwachungsstaat mal 17. Also was im Moment abspielt, ist eine, wenn man so will, zweistufige Niederknüppelung des freien gesellschaftlich-demokratischen Staates in Österreich. Das erste ist, ich nehme den Menschen einmal das Geld weg. Das passiert gerade. Das werden wir heute noch diskutieren. Über Budgets und über alle möglichen wird allen Gesellschaftsgruppen das Geld zum Leben weggenommen, dass sie nur sie ja nicht frei bewegen können. Und das Zweite ist die totale Überwachung. Die totale Überwachung der Messenger-Verkehrswege, des Zahlungsverkehrs, der Gesundheitsdaten, die ich habe, darf man auch nicht vergessen. Alles wird digitalisiert und überwacht. Und da frage ich mich, im Übrigen, das betrifft ja nicht nur die Neos, die da krachend umfallen werden. Ich prognostiziere das jetzt schon. Die werden umfallen, weil sie denen sagen werden, Freunde, wenn es nicht pariert, dann seid ihr gleich weg. Aber was ist mit der einst doch auch für Datenschutz und Freiheit einstehenden Sozialdemokratie? Wo sind denn die?
Der Minister hat gesagt, er ist voll auf der Linie von der Beate.
Naja, dann hat er nicht gesagt. Der hat dann wieder mal wie immer einen Slalomkurs hingelegt. Naja, wir sind eher ein bisschen dafür, aber nicht ganz. Und weil die SPÖ seit in der Regierung ist, hat sich keine Linie mehr in allen Themen. Aber bei der Menschenrechtskonvention, da kommt der Babler und sagt, jetzt kommt nicht in Frage. Und dann kommt der Kärntner, der Kaiser und sagt, na schon. Also die sind ja auch total daneben. Ja. Für mich stelle ich fest, es gibt in diesem Land eine einzige Partei, und das ist die FPÖ, die den Namen Freiheit in ihrem Parteinamen trägt. Und daher kann sich eine FPÖ niemals dafür aussprechen, ist die einzige Partei, die sich für die Freiheitsrechte, die Selbstbestimmung und in Wahrheit die freie Gesellschaft da einsetzt, indem sie da dagegen sind. Die Neos sind doch schon längst umgekehrt.
Trotzdem muss ich sagen, sollte uns Beate Meindl-Reisinger, hallihallo, heute zuschauen, was sie ja des Öfteren tut, weil sie sich immer sehr über dich ärgert, dann wird sie die Welt nicht wiedererkennen. Ja,
die wird sie noch mehr ärgern.
Peter Westenthaler ist plötzlich auf ihrer Seite.
Nein, die sind auf der Seite. Die Freiheitlichen haben dieses Thema tragen, dieses Thema seit Jahrzehnten, seit Jörg Haider in Wahrheit schon sich her. Ja. Jetzt wird es halt immer mehr, weil die Digitalisierung und der Wahnsinn immer mehr wird und die Vernetzung. Und auf einmal kommen die Neos drauf, das ist so ein Thema. Also wir heißen eigentlich Neos, das heißt, wir sind eigentlich Liberale. Und da passt es nicht zusammen. Liberale, die sich dafür hergeben, ich meine, bei denen passt viel das nicht zusammen, das Geld auszuschmeißen, den ganzen Wahnsinn, den sie aber gar nicht, wie die Faust aufs Auge passt dazu, einen Überwachungsstaat aufzuziehen. Und daher sind sie jetzt auf die Bremsen gestiegen, weil die von den eigenen Leuten, unter der Josef Czaprecht, ausgerichtet gekriegt haben, Freunde, seid ihr nur zu retten, ihr nennt sich liberale Partei und richtet seinen antiliberalen Staat ein.
Also abgesehen, dass sie sehr glücklich sein wird über deine Aussagen heute,
nö, das weiß ich noch nicht so genau,
dass du uns durch die Blume sagen willst, die sprengen die Regierung in die Luft.
Nein, das glaube ich nicht. Um Gottes Willen, da hätten sie ja.
Sie fallen um.
Da hat der Audi selbst seine zwei Dienstwegen nehmen und sein Gehalt nicht für nichts tun. Also die knabbern ja, die stecken sich ja die Taschen gerade voll. Das ist ja wie eine politische Räuberpartei. Die holt sich ja die Steuergelder und stopfen sie in beide Taschen, damit sie ein schönes Leben haben. Das werden wir halt eh noch diskutieren. Die verlassen den Regierungssitz. Es ist ein Retourfall, ich bleibe dabei. Ein Retourfall, weil der Herr Stocker ohne seine Koalitionspartner, übrigens auch nicht die SPÖ, zu fragen, plötzlich eine Debatte über eine Reform der Menschenrechtskonvention, wo ich übrigens auch beim Stocker bin, machen will. Und die haben sie, das haben wir nicht dabei. Und jetzt sagt die Beate, der hat mich gelegt, jetzt kommt der Retourleger. Aber ich sage dir, das ist keine Regierungsbeendigung. Aber so beginnt's. So fangen die Haarrisse an in einer Regierung, du weißt es. So fängt das Misstrauen an. Catch as catch can. Was du mir tust, tue ich dir dann auch an. Und wenn das schon nach 100 Tagen, glaube so lange ist jetzt die Regierung im Amt passiert, also so zeitig, dann kann man davon ausgehen, dass das noch schlimmer wird.
Aber jetzt muss ich mal kurz dazu was sagen. Wir zwei haben doch immer da gesagt, vielleicht ist es sogar jetzt selbstkritisch, wir wollen eine Echtzeitbeobachtung beim Römerplatz und bei irgendwelchen besonders gefährlichen U-Bahn-Stationen. Ja, damit, wenn dort Gewaltakte sind, dass man ganz schnell die Gewalttäter finden kann. Das, ehrlich gesagt, will ich weiterhin haben. Also bei Ola... Aber wenn wir der Meinung sind, kein Überwachungsstaat, dann müssen wir das sozusagen begründen, wenn wir dafür sind, dass vor- oder nach Gewaltakten wir natürlich wissen wollen, wer, wo, wann,
also,
was.
Also du bist und auf der Babler-Slalom-Linie.
Das ist kein Slalom.
Du sagst, ich bin zwar gegen die Messenger, aber für Überwachung.
Ein Messenger ist was anderes. Aber wenn ich dort, aber das, was wir da immer gesagt haben, diese Echtzeitüberwachung, damit dort die Kriminalität abgesenkt wird, für das will ich weiter plädieren.
Ich gebe dir da völlig recht. Der große Unterschied ist, dass wenn eine Kamera am Reimannplatz das Geschehen überwacht in Echtzeit und dann ein Polizist informiert wird, dass dort gerade gestochen, geschossen oder gedealt wird, dann kann der gleich hinfahren. Der Unterschied ist, dass diese Kameras keine privaten Daten von Bürgern aufzeichnen, die gar nichts damit zu tun haben.
Es geht darum, Missverständnisse abzuwehren, dass jemand, der zuschaut, sagt, na hallo, wie schaut mein Schutz dann irgendwo aus, wo dann so eine Gefahr besteht? Ja. Und das, glaube ich, ist also ganz gut,
wenn man das... Herrn Babler, auch darüber werden wir noch reden. Freunde, wir gehen in eine kurze Werbepause und dann bleiben wir bei dem, was Ihnen der Herr Westenthaler schon ganz freudig angekündigt hat. Dann reden wir über die Räuberbande. Über die Räuberbande mit der Räuberhauptfrau Beate. Wir sind gleich wieder da.
Na, live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Fellner live, die zweite, am Mittwochabend mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Jetzt ist der Josef einmal dran.
Genau.
Ja. Du bist ja irgendwie auch ein Lover der Beate Meindl-Reisinger gewesen. Du hast immer gesagt, es ist gut, wenn die in die Regierung kommen. Der Ludwig hat die gut erfunden, die Neos, hat sie salonfähig, regierungsfähig gemacht. Dann hat er die glorreiche Idee gehabt, den Kickl auszutricksen, indem er diese Dreierkoalition mit SPÖ und Neos gemacht hat. Dem Stocker erklärt hat, hey, da kann's Kanzler werden, und der hat das zuerst nicht geglaubt, aber mittlerweile ist er es wirklich. Ja? Das heißt, eigentlich müsstest du ja ein großer Freund dieser Neos-Partei, Räuberbande sein. Beate, Christoph und der Schnitzelsepp.
Ja, und jetzt müsste man 3 Minuten schenken. Denn erstens einmal, was ich nicht schätze an der Beate und an der ganzen liberalen Politik, dass die natürlich keine Empathie für die sozialen Ungerechtigkeiten haben, dass die natürlich komplett ein anderes Wertesystem haben, dass die dann mit dem Geld in der Tasche nach Syrien fahren und dort denen der Regierung dort Geld übergibt. Die Ukraine-Politik, nicht die meine ist, die sie da letztlich sehr undifferenziert auf der Ursula von der Leyen-Ebene entwickelt. Und das ist einfach auch nicht, zum Beispiel die Leerstandsabgabe auf leerstehende Wohnungen kannst du mit den Neos nicht machen, ja. Also die haben da eine, wie ich sagen, in der sozialen Frage eine äußerst eingeschränkte Politik. Und daher tut es mir leid, aber da bin ich natürlich kein politischer Lover von ihr oder sonst keiner.
Gegenteil.
Sondern, nein, das auch wieder nicht. Sondern ich versuche ein korrektes, möglichst auch distanziertes Verhältnis zu haben.
Das ist der Klar.
Na, das ist,
das könnte man sagen, der Feind in meinem
Gott Welt,
weil sie hat ja, so wie der Herr Kogler, das Messer eingesteckt und ist ja jederzeit bereit, es zu zücken, den Herrn Kahner, den Herrn Stocker oder vielleicht auch deinen Freund Babler abzustecken.
Ich mag ja diese blumige Sprache, die du hast. Ja, die ist irgendwie so richtig kurz vor dem Schlaf.
Versuche, deine intellektuelle Sprache ein bisschen
zurückzuführen
auf die Ebene des kleinen Wahlsatzes.
Ja, ist okay. Ja? Aber das gelingt auch wirklich, muss ich da echt sagen.
Bitte.
Also jedenfalls ist es so, das ist einfach kein Liebesfeld, das ist eine Koalition, das weißt du doch, sondern da haben sie 3 Parteien zusammengefunden und die wollen jetzt gerade für Österreich möglichst eine gute Regierungsarbeit machen. Und wir sind berufen zu beurteilen, ob das so ist oder
das
nicht so ist.
Das machen wir gleich. Jetzt beurteilen wir mal die Neos. Machen die eine gute Regierungspolitik für Österreich, so wie es dir vorschwebt. Die Hoffnung stirbt ja auch bei dir zuletzt.
Schau, es ist natürlich eine Regierung, die nur aus der Sozialdemokratie besteht, war man nicht die Liebste. Das ist aber nicht der Fall. Dann haben wir den Bock zum Gärtner gemacht, in dem die ÖVP in der Regierung ist, die nämlich für dieses gigantische Schuldendesaster verantwortlich ist. Ja. Und dann hast du die Neos, die sind eigentlich die Gewinner dieser Situation, weil normalerweise waren die in keine Regierung gekommen. Aber die sind in die Regierung gekommen, weil man irgendwo gerade den Dritten, und einen Dritten gebraucht hat.
Ja. Seien wir einen Bund, der Dritte.
Ja, genau so ist es. Du bist ein richtiger Dichter.
Ja,
und das ist jedenfalls so, dass die dann da drin sind und die haben halt ihre Neoliberalen, mit der schon ein bisschen weitergehen, Vorstellungen. Und das ist halt etwas, was oft im Gegensatz steht. Schau, ich werde mir zum Beispiel
Wie waren jetzt die ersten 100 Tage Neos?
Ja, ich sage da folgendes.
Gut.
Naja, schau, dass zum Beispiel die Mietenobergrenze nicht im freien Markt gelandet ist, sondern nur bei Genossenschaften, Gemeindebauten, Altbauwohnungen.
Das ist noch nicht sicher, weil die Frau Beate gesagt hat, das schauen wir uns noch an,
ja,
was
ja,
der Herr Pabler
ja gerade fantasiert. Ich will ja gerade sagen, ja? Das heißt, da hast du natürlich einmal mit den Neos eine echte Bremsen, ja, die sagen, na hallo, ja, dann kommt der Schmäh, wenn man eine Mietobergrenze macht, haben die Häuselbauer, Architekten, Unternehmer keine Lust, Wohnungen zu bauen. Ja, die brauchen das erst ab einer gigantischen Profitmarge, dann bauen sie wieder was, das geht alles nicht. Also da haben wir Gegensätze mit den Neos und das haben wir schon vorher gewusst, an dem ist ja die erste Koalitionsverhandlungsrunde daneben gegangen. Ja, und jetzt haben sie sich ein bisschen eingeringelt und dann halt da eingekringelt.
Kringelt. Naja. So, bitte.
Ja. Die Neos haben zwei Probleme. Das erste ist, sie sind in einem unglaublichen Machtrausch. Mit ihren paar Prozenten, was sie da haben, sind sie der Schwanz, der glaubt, mit dem Hund wackeln zu können. Das glauben sie jeden Tag, wenn sie früh aufstehen, mit ihren Muskeln sagen sie, wir sind die stärkste Partei in Österreich, Machtrausch, alles, was wir sagen, geschieht. Das ist die Frau Beate. Punkt eins. Punkt zwei des Problems ist, dass sie den Liberalismus, den sie eigentlich frönen sollten, völlig neu definiert haben. Für die bedeutet Liberalismus die größtmögliche Plünderung der Steuer- und Partei- und Staatskassen. Das heißt, wenn man so will, nicht die juristische, nicht die rechtliche, sondern die politische Veruntreuung der Steuergelder. Dafür sind die Liberalen, unter Anführungszeichen, glauben, das heißt Liberalismus. Das heißt, die Plünderung der Staatskasse sehen wir jeden Tag, zum Beispiel durch die Vergrößerung ihrer Büros um 1,6 Millionen Euro, durch den völlig politisch irren Staatssekretär, ein Irrlicht, den Herrn Schellhorn, den Audi Sepp, der plötzlich zwei Dienstwegen fährt, der plötzlich sein Büro, das muss ich mir einmal vorstellen, für Deregulierung die Mitarbeiter verdoppelt, dass weniger werden, wird es mehr auf Steuerzahler kosten.
Ja, die ganze Deregulierung so funktioniert
alles noch. Das musst du alles einmal vorstellen. Der Hack den ganzen Tag nichts, ist im Außenministerium angesiedelt, was hat dort die Regulierung versucht und bläst den Apparat auf um des Steuerzahlerskostens und die Dienstautos und das Geld, was er kassiert. Dann fährt die gute Beate noch so alle paar Wochen ins Ausland. Ja. Wenn Beate eine Reise tut, ist das für den Steuerzahler niemals gut, könnte man Schüttelreim sagen. Denn jedes Mal, wenn sie hinfährt, verschenkt sie Millionen. Milliarden mittlerweile an die Ukraine, 20 Millionen nach Syrien, 1 Million an Burkina Faso, an die dortigen Nussbauern. Und so geht es freundlich weiter. Und jetzt kommt der allergrößte Höhepunkt, den wir jetzt erfahren haben. Jetzt hat die Beate der Affe gebissen, jetzt möchte sich gerne UNO-Sicherheitsrat einen Sitz haben. Und zwar,
hat sie uns heute ja erklärt, Blumen.
Genau, das ist besonders lustig, weil das nennt sich so schön an Sie, es gibt ja nur 5 fixe Mitglieder, einen nicht ständigen. Also dafür, dass wir dort nicht ständig drinnen sitzen, im Jahr halt nur 2 Jahre, auf der läuft es hinaus, will sie jetzt 20 Millionen Euro an Steuergeldern für Champagnerempfänge in New York, damit sie dort irgendwelche Diplomaten davon überzeugt, Österreich zu wählen, ausgeben. Was macht man dort in diesem Gremium? Nix. Wir haben nicht einmal ein Vetorecht. Die machen die 5 ständigen Mitglieder, die Großen machen, was sie wollen. Wir haben dort überhaupt nichts verloren. 20 Millionen Euro gibt sie dabei aus. Und das in einer Zeit, wo wir das höchste Defizit, die meisten Schulden haben und die Leute im eigenen Land abkassiert werden. Das ist ja alles nicht mehr normal.
Du sagst, dieser heute so viel beschworene, auch von Andreas Babler viel bejubelte, Sitz im Sicherheitsrat ist zum Grenreim.
Das ist zum Grenreim. Ich habe mir das auch genau angeschaut. Wir hatten den schon 3-mal.
Genau. Unter anderem und in seiner Ära mit seinen Außenministern und Bundestag.
Und jetzt kommt's. Das Ergebnis von allen 3 Malen ist 0. Nein, 0. Es gab für Österreich überhaupt weder einen wirtschaftlichen noch sonstigen Vorteil. Einer war mal, der Spindlecker, kann ich mich erinnern, der durfte dort einmal einen Vorsitz führen. Auch nicht. Und das Einzige ist, dass sie ein bisschen am Tisch sitzen. Die Beate hat es ja heute gesagt in der Presse, eine Entlarvung, eine Selbstentleibung. Sie hat heute gesagt, das Ziel ist es, mit den Mächtigen an einem Tisch zu sitzen. Das ist das Ziel. Das könnte Beate überhaupt über die ganze Regierungsbeteiligung der Neos drüber hängen. Wir wollen ein bisschen mit den Mächtigen am Tisch sitzen. Sie will nicht mit den Menschen auf der Straße reden, weil da wird es mit nassen Fetzen davon gejagt. Selbstverständlich, weil sie ihnen das Geld wegnimmt und im Ausland verschenkt. Nein, sie will mit den Mächtigen dinieren. Ein Dinner, schönes Dinner im großen UNO-Vollversammlung.
Naja, das ist ja mit 20 Millionen jetzt genug da für die.
Jetzt schau, was du im Moment gerade ständiges mit Mitglied ist, noch bis der jetzt gerade weiter drin ist, Algerien, also nicht ständiges, den Sitz, den wir bekommen sollen. Was, wenn der gerade hat? Algerien, Guyana, Sierra Leone, Slowenien und Südkorea. Und jetzt frage ich dich, glaubst du, vor allem die Entwicklungsländer, Guyana und Sierra Leone, glaubst du, dass ein einziges dieser Länder 20 Millionen Euro ausgegeben hat dafür, dass die da drin sitzen? Nein, nie im Leben. Sondern die haben was anderes gemacht, die haben vielleicht irgendwelche guten Kontakte, aber doch nicht eine Werbekampagne zu machen. Ich halte das für abstrus, für obszön und für eine Verhöhnung, dass man Geld dafür überhaupt aus dem Fenster hat, das kann einfach nicht sein dafür, dass ich in New York Champagner trinken gehe. Also das ist wirklich...
Der von dir geliebte Vizekanzler Babler hat ja heute gesagt, es geht um Cordoba. Weil wir treten gegen Deutschland an.
Bitte? Das ist überhaupt das
Und Allerbeste. Das ist das politische Cordoba jetzt, weil wir müssen Deutschland schlagen, dann sitzen wir dort am Tisch. Der Mächtigen. Warum schaust du mich so entgeistert an?
Weil das Vergleich nur ich kann mit dem Vergleich natürlich nichts anfangen.
Also es gibt den Babler, Gott sei Dank.
Das ist ja kein Fußballspiel.
Absolut dummer
Vergleich. Das ist ja kein Fußballspiel, das Ganze. Schau, ich sage dir Folgendes. Ich bin der Meinung, man muss da aufpassen. Ja? Weil wenn ich sage, ich will in den Sicherheitsrat, ja, ist okay. Warum auch nicht?
Ja, aber nicht um 20
Millionen. Moment, nein, Vorsicht.
Du hast es ja selber
sehr stark vertreten in der Ja, aber nicht um 20 Millionen. Du sollst aber sagen, es schaut dann nicht gut aus. Das schaut so aus.
Was schaut
nicht? Zum Beispiel irgendein Land will die Fußballweltmeisterschaft haben und sie bewerben das dann, wie es so schön heißt. Und plötzlich bei der Abstimmung sind alle dafür, dass diese Fußballweltmeisterschaft in dem Land stattfindet.
Ja, soll es gegeben
und das,
haben.
Ja, und das
schaut der Herr Beckenbauer
ja. Diese Werbegeschichte schaut nicht gut aus. Denn was heißt werben für eine Stimme?
Die Beate Beckenbauer.
Ja, ich sag's nur, ich tät's nicht machen. Ich tät natürlich dieses Geld nicht einsetzen dafür. Weil entweder ist Österreich gefragt, hat Österreich eine Reputation, soll Österreich da drinnen sitzen, dann werden wir drinnen sitzen. Ja? Ich wüsste nicht, wo man mit 20 Millionen so ein super Image kriegt, dass alle herumrennen
und sagen, Österreich muss rein. Dafür, dass er das selber
das
gemacht
kann man zuerst der Kreis gehen. Der Kreisky von der Reputation, der Kreisky, das war was komplett anderes. Da hast du nicht einmal einen Mini-Euro für das Aufwenden brauchen. Aber beim Stocker, mit der Stocker sind wir der Bundeskanzler und wir hätten gerne einen Sitz da drinnen. Und dann werden die alle sagen, na, wer sind Sie und warum und weshalb. Also daher bin ich der Meinung, und dass ich da appelliere, so bevor die Deutschen es werden, wir sonst die Österreicher werden, das ist schon am Fußballplatz kindisch, ja, und ist auch in der Politik.
Du sagst es deinem
Freund. Und dann sage ich noch was dazu. Ja. Ich finde, es war besser, die Meindl-Reisinger jetzt in der Menschenrechtsdebatte mehr einbringen. Ja, denn dass sogar der an sich sehr vorsichtige Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten, sagt, na, es ist doch kein Tabu, wenn man jetzt über die Menschenrechtsregelungen
einmal diskutiert. So Kickl seit 5 Jahren sagt.
Ja, aber dann soll sie gleich, aber dann nicht nur sagen, sondern dann soll sie auch gleich Vorschläge machen,
dass die
Familienzusammenführung betrifft. Das haben wir schon diskutiert. Recht folgt der Politik, Politik folgt dem Recht. Beides ist richtig, wenn es gemeinsam angewendet ist.
So ist es.
So, und daher finde ich, da hätte die Meindl-Reisinger ein viel breiteres Feld. Weil was, wie geht das jetzt?
Ja, wen
willst du gewinnen mit den 20 Millionen?
Der Riesentheater macht jetzt
auch. Und dann wird es nichts.
Und dann wird es nichts.
Das ist dann sagen
dann
alle,
nicht das Beste. Dann muss man sie warnen, wenn sie zuschauen.
Ja,
bitte aufpassen. Die zwei Profis sagen, machst du das lieber nicht, weil das geht nach hinten.
Ich würde es nicht machen. Weil wenn es daneben geht, ist es sowieso eine Katastrophe und schaut blöd aus. Und wenn es gelingt, werden ein paar zum Stochen anfangen und sagen, wir haben es denn das jetzt draht eigentlich. Wir haben es denn plötzlich die Stimmen gekriegt. Und das ist nicht notwendig. Das hat Österreich nicht notwendig. In Österreich hat trotz Stocker und Co. eine Reputation und sollte auch auf diese Art und Weise in den Sicherheitskommando. Und wenn wir nicht reinkommen, dann kommen wir halt nicht rein. Ja? Jetzt bricht ja die Welt nicht zusammen. Also ich finde, das soll man ganz normal, nicht olympisch, aber normal betrachten.
Diese Regierung will sich halt ein bisschen wichtig machen. Finde ich ja großartig, das Interview, das der Schwarzenegger uns gegeben hat, vorgestern, glaube ich, war es. Wie er gesagt hat, jedes Mal, wenn ich da bin, sitzt der andere im Kanzleramt. Jedes Mal, wenn ich in Österreich bin, sitzt jemand anderer in die Kanzleramt.
Ja, wobei der ist ja schon mehr Gaga wie da.
Also natürlich.
Ich nehme den Amerika
keiner mehr. Aber ich habe festgestellt, dass niemand der Nähe mehr dort sitzt, sondern jemand anderer.
Das ist schon mal eine große Leistung. Er kann auch noch immer Zigarren rauchen, wie er uns erklärt hat, mit dem Stocker gemeinsam. Auch super, wenn ich zu einer Klimakonferenz fahre, dann so eine richtig fette Havanna Anna mal in die Luft schießt, gemeinsam mit dem Bundeskanzler. Tolle Ansage, wirklich toll. Wahrscheinlich mit dem Privatjet wieder angereist. Ich darf da sagen, den Schwarzenegger kennt in Amerika gar keiner mehr. Nein, der ist dort.
In Kalifornien.
Ja, in Kalifornien. Aber ich rede jetzt, Amerika ist ja mehr wie Kalifornien. Dort kennen sie noch von der Filmindustrie als Conan der Barbar und was weiß ich was. Aber politisch ist der dort überhaupt keine Nummer mehr. Ganz im Gegenteil. Deswegen kommt er nach Österreich, weil bei uns wird er immer so hofiert. In Wahrheit ist der. Aber ich will nicht über einen Schwarzenegger reden, ich will darum reden, was die Neos da
verbrechen.
Ich will nochmal mit dem.
Der Schellhorn fällt uns auch noch.
Ja, den habe ich schon gehabt. Den habe ich schon. Der Audi-Sepp ist das.
Also,
in jedem anderen Land wäre der schon längst zurückgetreten.
Wer wäre zurückgetreten?
Der ist doch
zurückgetreten worden oder freiwillig zurückgetreten?
Beides. Also von den Medien in alle Einzelteile zerlegt aufgrund seiner Fettnäpfchen, die er da bedient. Nur sind sie ja keine Fettnäpfchen, sondern sind sie ja kostspielige Fettnäpfchen. Weil jedes Mal, wenn er in ein Fettnäpfchen huft, kostet es dem Steuerzahler Millionen und Abermillionen. Sei es durch seine Mitarbeiteraufbloserei, sei es durch seine 2 Dienstautos, Beinfreiheit, wegen der Beinfreiheit war es, oder sei es durch seine sonstigen Eskapaden, jetzt ist ein Video auftaucht, wo er kocht und den Essen herumschießt und den Menschen diesen, das tut man nicht. Ich zitiere jetzt sozusagen sinnbildlich Schellhorn, so macht es so die Leute. Also der ist ja nicht, der hat es ja nicht mehr ganz an der
also Waffel. Du sagst, ja, der Sepp Schellhorn ist absolut rücktritt.
Ja, den musst du als Eigenschutz, da kann man ja der Beate nur empfehlen, als Eigenschutz der NATO-Beate, den abzuziehen, weil das hast du ja jetzt, das ist ja gebucht. Der Schellhorn ist doch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, solange es den in dem Amt gibt, gebucht auf Wahnsinn. Der lässt ja nichts aus und da wird es noch große Probleme geben. Aber es ist nicht allein er. Es ist schon sie selber auch, das Geld verschenkt im Ausland oder 20 Millionen für Champagner-Kampagne, für einen UNO-Sitz ausgibt. Im Übrigen, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, weil das so wichtig ist, die UNO. Da ist übrigens gerade eine gewisse Frau Annalena Baerbock Vorsitzende der UNO-Vollversammlung geworden. Soll man nur dazu sagen, zur Qualität der dort ausgesuchten Menschen.
Sie rudert oder segelt ja ein bisschen in deren Fahrwasser.
Ja, ja. Und nein, sie glaubt jetzt, die Logik ist...
Unsere österreichische Annalena Baerbock.
Ja, die Logik oder der Glaube der Neos ist, ohne es zu wissen, weil Hansi Sackler, was du richtig gesagt hast, in früheren Zeiten der Kreisky war einmal herumgefahren, hat ausgelotet und wenn er gesehen hat, wir kriegen das, dann hätte er sich beworben. Und wenn er gesehen hat, wir kriegen es nicht, hätte er sich nicht beworben. Die Kautentruppe um die Meinl Reising hat er
probiert
das
nicht gemacht.
Nein, die glauben, weil die Frau Annalena Baerbock jetzt quasi zwangshalber zur Vorsitzenden der Vollversammlung gewählt wird, hat Österreich eine Chance gegen Deutschland jetzt bei diesen Sitz zu bekommen. Vergisst aber, dass leider auch noch Portugal gibt, die spielen auch noch ein bisschen mit. Auch die wollen sich bewerben. Also, nochmal, ich halte in einer Zeit, und das ist der Sukkus, in einer Zeit wie diesen, wo man im Inland den Menschen das Geld aus der Tasche zieht, ist es fatal und ein furchtbares Bild, 20 Millionen Euro für eine Champagner-Kampagne in New York für Diplomaten auszugeben. Das halte ich für falsch.
Darf ich dir am Schluss noch fragen, wir haben eine 100 Tage Regierung. Welche Note gibst du 100 Tage Neos?
5.
5?
Naja, das ist eine Chaospartie. Entschuldigung, die haben doch noch überhaupt 0 umgesetzt. 0. Alle ihre Versprechungen sind in den Wind geblasen, sie sind keine Liberalen, sie kassieren nur ab, sie sind ein Selbstbedienungsladen, sie sehen den Staat als Selbstbedienungsladen, um ihre mickrige Partei mit ein paar Prozentpunkte aufzublasen, personell, Dienstwagen, alles Mögliche, und sie haben inhaltlich null, absolut null bisher umgesetzt von ihren Wahlkampfversprechen. Das gilt übrigens, für alle anderen Parteien.
Weil der Christoph Wiederkehr heute immerhin 1000 Kindergartenpädagogen mehr durch den Ministerrat gebracht hat. Ja. Und ich sage mal, ich bin ja ähnlich kritisch wie du der Regierung gegenüber. Aber vom Christoph Wiederkehr bin ich jetzt nicht nur negativ.
Nein, ich bin vor allem die Wienerinnen und Wiener, ich glaube, da leben jetzt mittlerweile 2 Millionen Menschen, sind total begeistert von dem Wiederkehr. Der hat dann das Schulchaos eingebrockt, dass dort keiner mehr Deutsch redet, dass dort keine Bildung mehr vermittelt wird, dass das Schulsystem implodiert. Das sind, glaube ich, 3 Jahre Wiederkehr als Stadtrat für Bildung.
Aber wir reden jetzt von 100 Tagen Wiederkehr.
Ja. Minister. Naja, also nur weil man lieb ausschaut, heißt es noch nicht, dass es für die Menschen lieb ist.
Also auch dem Wiederkehr würdest du einen 5.
Das ist eine Chaostruppe, übrigens wie die ganze Regierung. Wenn wir von 100 Tagen reden, dann ist doch Sagen wir uns doch ehrlich, was ist denn positiv? Was wurde bis jetzt positiv gewusst?
Na, heute zum Beispiel die Kindergartenpädagogen sind nicht schlecht.
Das ist ja kein Leuchtturm.
Das könnte von uns sein.
Wo sind große Strukturreformen? Wo sind die Wirtschaftsförderungsmaßnahmen? Wo sind die Lohnnebenkostensenkungen? Wo ist die Köstsenkung? Wo sind die Investitionsfreibeträge? Wo sind Ankurbelungen der Wirtschaft, damit die Konjunktur steigt? Österreich ist dank dieser Regierung, nicht dank ihrer Vorgängerinnen, DA, aber auch dank dieser Regierung in Europa an letzter Stelle beim Wirtschaftswachstum. Als einziges Land in ganz Europa mit minus 0,3% schrumpft die österreichische Wirtschaft. Das ist die erste Bilanz von 100 Tagen Regierung. Die können gehen, die schaffen das nicht. Die schaffen den Turner
Rücktritt
nicht. Das Einzige, was die schaffen, ist, die Leute auszusockeln. Die Pensionisten, die Familien, die Kinder, die Kranken, die Pfleger.
Der Josef muss sich zu Wort melden, weil dem ist das jetzt etwas zu heftig.
Naja, aber das ist ja Wahrheit.
Welche Note gibst du den Neos für die ersten 100 Tage?
Sorry, danke. Aber zuerst möchte ich mal vorausschicken, was ist der Peter Westenthaler an Analyse, Kommentierung oder Bewertung bringt, verewigt die Freiheitlichen in der Opposition. Verewigt sie.
Wieso?
Nein, wenn die sämtlichen Regierungsmitgliedern das alles mit Chaos, unfähig, Inkompetenz,
Räuber. Schlecht, dass die Regierung.
Ja, aber du kannst ja nur, wenn du einmal haben willst, dass die Blauen in der Regierung kommen, mit einer dieser Parteien eine Koalition machen, da die aber alle deiner Meinung nach knapp neben einem Misthaufen positioniert sind. Ja, geht's nicht. Da brauchst du eine absolute Mehrheit für die Blauen oder du bist in der ewigen Opposition.
An der wird gearbeitet.
Oder du bist in der ewigen Opposition. Ich würde es nur so als Zwischengericht bringen.
Also du sagst, Peter Westenthaler ist schuld daran, nicht nur, dass der ORF bald Chaos hat, aber wir haben jetzt dann auch, dass die FPÖ auf ewig in der Opposition.
Nicht schuld daran. Ich sage nur, das könnte.
Behauptet.
Ja, natürlich. Ja, das ist eine der Schlussfolgerungen des Ganzen.
Die Gegenfrage bedeutet, man darf nicht kritisieren, wenn man in eine Regierung kommt.
Bitte kritisieren.
So war kein guter Schluss.
Nein, Gusch sein und brav sein.
Genau, so wie es die SPÖ macht. Alles abnicken, Gusch sein, allen zustimmen und
so sagen. Das ist absurd.
Jeder Punkt, den ich gesagt habe.
Ich sitze deswegen da mit dir, weil wir kritisieren.
Ja,
weil ich das ja schätze, wenn du das kritisierst.
Ist ja absurd. Und nicht
aber kritisieren.
Nicht, dass ich die Frau Beate und so ärgert.
Sachorientiertes Kritisieren. So, jetzt komme ich zum Schädelhorn. So, der Schädelhorn macht vielen Fehler. Wenn ich für Deregulierung und Entbürokratisierung bin, das ist in Wahrheit, wenn überhaupt, das Bohren harter Bretter, dann ist es das. Denn wir wissen, wie viel es an unzähligen Versuchen der Verwaltungsreform, der Entbürokratisierung,
warum hast du nie einen Deregulierungsstaatssekretär gehabt in deiner Regierung?
Ja, weil das die Aufgabe aller Minister war, dass sie da diesbezüglich was machen.
Hat aber nicht wirklich
so
funktioniert.
Deswegen gibt es ja jetzt. Nur so wie er es anlegt. Ja. Also ich weiß, fährt er noch immer den A8 oder was?
Jetzt fährt er beide so
A14. A6
und A8. Wenn er irgendwo hinfährt, ich würde sagen, er ist trotzdem ein glänzender Gastronom, Koch. Nur, dass man das einmal.
Du hast ja da mal
einen Kennern, den immer geschätzt.
Schuster bleibt
aber als Staatssekretär. Richtig. Ich finde, als Staatssekretär. Ja, ist das ein bisschen eine Überforderung. Aber das ist... Das
also muss selbst Schellhorn, er hat gesagt, er ist absolut rücktrittsreif, der soll sich sofort schleichen.
Nein, das ist schon... Ich sag da
Peter,
das ist halt seine Meinung. Ich find,
deine Meinung ist...
Meine Meinung ist die, dass er im Moment nichts zusammengebracht hat, nichts gemacht hat, die ersten 100 Tage verlorene Tage sind und dass er entweder jetzt bald was zusammenbringt oder dann ist er wirklich zu fragen, ob er das noch länger machen will. Weil wenn ich um Steuergelder bezahlter Staatssekretär bin und ich sehe... Nur dazu muss man sagen, ein Staatssekretär ist ja nicht einmal stimmberechtigt in der Regierung. Also die Position, die er hat, ist also keine, wo man sagt, das weiß Gott, wie wichtig. Aber ganz schnell.
Note für Schellhorn?
Außerhalb des Notensystems.
10.
Ich sage dann nur Folgendes.
Also du hast keine Benotung.
Dem tue ich nicht benoten.
Klar und klug.
Ja, nein, also, ja? Aber was ich noch ganz schnell sagen
dann die Note für die Neos.
Die Note für die Neos, dass man sagt, jetzt wird die Baerbock, was übrigens für mich eine Fehlbesetzung der Sonderklasse ist. Ja. Also wie kann man die, aber auf das hat sie ja hingearbeitet. Ja. Die war ja diejenige, die also da immer antrieben hat und mit den Demokraten in den USA auf Pussy Pussy und im Krieg, im Ukraine-Krieg und so weiter. Also daher wird sie zur Belohnung, die Vorsitzende der UNO-Vollversammlung anscheinend.
Ja. Bei uns der Nehammer, der wird auch, dass er nichts zusammengebracht hat, wird er jetzt der
Bankdirektor.
So ist das System.
Es ist nicht so schlecht, der Vergleich, den du machst. Es trifft den Brunner, der Kommissar ist, es trifft den Nehammer, es trifft den Baerbock.
Die Note für die Neos, bitte, zum Schluss dieser Runde.
Die Note für die Neos. Ich sage da was. In einem gewissen Sinn sollen die ruhig so weitermachen, dass die ihre Grundsätze, die sie ursprünglich in den Wahlkampf so zugespitzt formuliert haben, eigentlich mittlerweile abgehakt haben und nicht mehr einen, wirklich nicht mehr weiterverfolgen. Und für das, dass sie sich verabschieden von dem, was sie früher gefordert haben, gebe ich ihnen eine positive Note und keine negative.
Und zwar?
Na, eben eine positive.
Und vier. Gut. Ja. Und was sagst du denn zu deinem geliebten Bürgermeister, der mir übrigens kürzlich gesagt hat, der Chap war so großartig in diesen Wahlduellen im Westental. Endlich der alte Chap, hat er gesagt. Endlich der alte Chap. Gut, also, alter Chap.
Na, endlich der alte Westenthaler, wird er nicht gesagt.
Und das ist klar. Also, alter Chap, alter Chap.
Du bist jetzt eifersüchtig.
Nein. Alter Chap, was sagst du?
Der hat überhaupt den Vogel.
Was sagst du denn dazu, alter Chap, dass dein Bürgermeister da jetzt auf Pussy Pussy mit dieser mir namentlich immer entfallenden Neos-Bildungsstadträtin jetzt.
Emmerling, die habe ich aber sehr geschätzt.
Ja, so die liebt er heiß.
Nein, die glaubt sogar die Frage, in der Frage Familienzuzug, Minderheitssicherung, Integration, hat die da doch eine andere Auffassung,
als das bei den Neos ist. Aber dein Bürgermeister liebt die Neos, deutlich mehr als
der
du.
Der Bürgermeister ist ein Realpolitiker, wie es dir das aufgefallen ist. Ja, und der findet mit den Neos, lasst es, ist anscheinend haben sie wieder nach den Gesprächen da jetzt ein gemeinsames Programm entwickelt, wo man in vielen Punkten übereinstimmen kann, in manchen Punkten nicht übereinstimmen kann. Das Einzige, wo ich mit dem reden muss, ist über alter Job. Das Wort alter sollte er bitte schreiben.
Nein, der alter muss jetzt auch schon einen Satz dazu sagen.
Bitte, Schluss.
Erlaubst du mir das?
Ja, da Schluss, so freundlich natürlich. Ja.
Zum Herrn Wiener Bürgermeister. Der hat doch tatsächlich die Chuzpe nach dieser historischen Wahlniederlage mit dem schlechtesten Ergebnis in der Geschichte der SPÖ in Wien, wo er vom Wähler nach De Hond einen Stadtrat weniger hätte. Weißt du, wie das löst, der Herr Ludwig, in Zeiten des Höchstdefizits, der höchsten Schulden und des wenigstens Geld, was es in Wien gibt? Er löst es damit, dass er die Regierung jetzt um einen Stadtrat vergrößert.
Ja, weil ihr drinnen
seid. Nein. Von 12 hat der Wähler hat einen Mann weggenommen. Und damit das nicht passiert, macht er jetzt aus 12 Regierungsmitgliedern 13. Das ist der Herr Ludwig.
Damit Dankeschön. Die FPÖ ankriegt.
Damit sie gleich bleiben und nicht an weniger haben. Darum geht es.
Hätte
das Wahlergebnis wäre repräsentiert gewesen, bei 12 Mitgliedern hätte die SPÖ einen Stadtrat weniger. Und die Antwort der SPÖ in Zeiten wie diesen, wo man den Leuten das Geld wegnimmt, ist, wir auf der Bundesseite, wir vergrößern den Stadtrat um einen, damit man nicht weniger...
Oh ja, dann ist die größte Armut. Dann muss er fordern, hat's den nicht amtsführenden Stadträte
ausgesprochen. Die Freiwilligen haben aber die Wahl.
Wir hätten ja sonst
raus mit den Plan aus dem
amtsführenden Stadtrat mehr
und einen amtsführenden weniger. Es gibt einen kleinen, klitzekleinen Unterschied, den ihr beiden als Sozialdemokraten nicht wahrhaben wollt, nämlich, dass die Freiwillige Partei die Wahl gewonnen hat. Sich verdreifacht hat, daher auch das Recht hat, von einen auf drei Stadträte zu steigen.
Aber ohne drei Touren,
ohne Sozialdemokratie verloren ohne hat, Arbeit. Einen Stadtrat und jetzt die Regierung vergrößert, damit sie wieder die gleiche
Bist
Zahl.
Du für alles los,
das ist doch ein Skandal. Ich frage mich, die ganze verhaberte Wiener Medienmeute. Und wo ist die verhaberte inklusive Österreich Medienmeute in Wien, die das kritisiert, dass eine Regierung aufgeblasen wird, die der Wähler abgewählt hat?
Das muss man einmal sagen. Die FPÖ verzichtet auf den dritten. Den
Warum soll eine FPÖ verzichten, wenn sie die Wahl gewonnen hat?
Wegen der Steuersparnis.
Ach so, der Sieger soll verzichten und der Verlierer kriegt.
Das ist ja
die
andere Sache. Ja,
die arbeiten gar nichts. Das sind Kontrollstadträte. Schon immer. Das sind immer schon in der Geschichte.
Ja,
hat die Freiheitliche Partei die Kontrolle übernommen und hat viele Skandale in Wien aufgedeckt, die nicht aufgedeckt werden.
Ich bin
nicht
sehr, sehr
gut. Es geht um das Wahlergebnis, wo die SPÖ einen Stadtrat verloren hat und das jetzt kaschiert, indem sie die Regierung aufbläst und größer macht. Und das ist das.
Also er sagt weiter,
das ist der Megaskandal.
So, damit hat er uns schon wieder zur nächsten Runde gebracht,
ja, so ist es.
Nämlich die SPÖ. Und darüber werden wir jetzt gleich reden.
Jetzt wird es heftig.
Ja, jetzt wird es heftig. Okay. Peter Westenthaler wetzt das Messer und kommt jetzt gleich mit einem durchgewetzten Messer auf Sie zu, nach einer kurzen Werbepause. Wir sind gleich wieder da.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, jetzt wird's heftig, hat der Peter Westenthaler gesagt. Ja, ich nehme an, üblicherweise hält er sein Wort, wenn er das ankündigt. Also schauen wir mal. Es geht nämlich um den Andreas Babler, der prinzipiell sagt, seine Frau besteht darauf, dass der Fernseher Rotrad wird, wenn du bei Fellner live auftauchst. Wird
dran,
jetzt wahrscheinlich
so mehr dran
dabei
auf.
Sein. Ja. Ja, genau. Mehr dran auf, oder die Frau Babler tritt ab. Übrigens auch die Frau Nehammer hat immer Rotrad. So, also, sei mal so lieb und sag uns, warum wird's heftig. Vielleicht schaut er ja noch zu, der Herr Babler.
Nachdem wir Woche für Woche die meisten Zuschauer von allen Sendungen haben, ist es natürlich so, je öfter der Herr Babler und seine Frau nicht zuschauen, desto mehr Zuschauerpublikum bekommen wir. Und die Frage, die man der SPÖ schon langsam stellen muss, ist, wozu braucht man sie noch? Sie ist sinnlos geworden. Sie ist sinnlos, sie ist inhaltsleer, sie hat 100 Tage alles abgenickt, was sie die ÖVP ins sozusagen ins Geschirr diktiert hat.
Inklusive Nehammer.
Wenn der Herr Stocker dem Herrn Babler sagt, spring vom Donauturm, klatscht er schon unten auf, also dann springt er oben. Und das ist keine sozialdemokratische Politik. Die Menschen stellen sich die Frage, Herr Babler, was haben Sie vor der Wahl versprochen? Alles? Erinnern wir uns. Mhm. Die kleinen Leute werden nicht unter die Räder kommen, die Pensionisten nicht, für die Kinder wird er sich einsetzen, für die Familien. Und was haben wir jetzt? Was ist das Ergebnis des Herrn Babler? Umgefallen bei den Pensionisten, Verrat an den Pensionisten, die jetzt plötzlich weniger Pension haben, Pensionskürzungen haben, auch an den arbeitenden Menschen, nicht nur den bereits in Pension befindlichen. Verrat an den arbeitenden Menschen. Warum? Weil sie plötzlich gesetzlich länger arbeiten müssen, Korridorpension verlängert, und weniger Geld bekommen, weil natürlich die Krankenversicherung auch für die gilt. Das heißt, für sein Klientel, Pensionisten, Arbeiter, kommen wir zu den kranken Menschen. Die bekommen weniger Überweisungen, weil die Krankenkassen auch kein Geld haben und zahlen aber dafür doppelte E-Card-Gebühr künftig, statt 15, 28 Euro. Danke, Herr Babler. Das ist alles der Herr Babler, der versprochen hat, es wird besser. Der ganze Schmäh mit den Mieten klatscht gerade jetzt auf, weil plötzlich alle Mieter auch in Wien Mieterhöhungen bekommen. Dramatisch zum Teil, inklusive Betriebskostenerhöhung und.
Aber die will er ja stoppen.
Das hat er schon versprochen, kommt aber nicht, weil sie im Gesetz einen riesen Fehler gemacht haben, weil sie nur in Richtwert eingefahren haben, aber nicht die Anpassungsfaktoren. Daher geht jeder Hausbesitzer her und schnäuzt die Mieten auf. Und jetzt kommen ja, wir kriegen ja jeden Tag Vorschreibungen geschickt. Die Verbraucher hat auch geschwindelt, weil er gesagt hat, er wird Preisdeckel einführen. Es gibt keinen einzigen Preisdeckel, nicht einen. Den einzigen, den es gegeben hat, die sogenannte Strompreisbremse, hat die Regierung St. Babler aufgelöst mit dem Ergebnis, dass wir die teuersten Strompreise in Europa mittlerweile haben. Obwohl am internationalen Markt der Strompreis fällt. Das heißt, wozu brauche ich noch eine Sozialdemokratie, die Menschen, vor allem jene, denen es nicht gut geht, über die Klinge springen lassen, im großen Stil und dafür bereit ist, den Wahnsinn zu machen, dass Banken und Energieriesen nicht in der Form zur Kasse gebeten werden, wie es der Herr Babler übrigens versprochen hat, die weniger zur Budgetsanierung beitragen, wie eigentlich die Pensionisten. Oder der dafür ist, wie das Geld ins Ausland geschenkt wird. Der dafür ist, ein sozialdemokratischer Parteivorsitzender und Vizekanzler gibt sich dafür her, das waren früher, der Josef Czap war so einer zum Beispiel, die größten Pazifisten in dem Land, gibt sich dafür her, Milliarden in die Rüstung zu stecken. 6 Milliarden Sky Shield, 1 Milliarde für sinnlose Flugzeuge, die sie jetzt da gekauft haben, für nichts, die wir nicht brauchen. Und, es gibt so viel fürs Asyl.
Also, 9000, wenn über die SPÖ gesprochen wird, wirst du wild und
9000 Euro kriegt eine Asylantenfamilie aus Syrien im Roten, 9000?
6000.
Nein, das ist ja der neue Fall, den kennst du gar nicht. Musst nachlesen. 9000 kriegt die Asylfamilie in Wien, währenddessen eine Pensionistin, das war in den Zeitungen, mit 15 Euro am Tag legen will, eine österreichische. Das ist Sozialdemokrat. Die haben abgetan und die werden ihr blaues Wunderleben, weil künftig wird der Wähleraustausch nicht mehr nur von ÖVP zur FPÖ gehen, sondern im verstärkten Ausmaß, wie schon in Wien, von der SPÖ zur FPÖ. Wien war der zweitgrößte Wählerstrom von der SPÖ zur Freiheitlichen
Partei. Also Josef, jetzt bist du dran. Erstens einmal, du musst dem einmal entgegnen, weil sonst ist der Bürgermeister sauer auf dich. Punkt 2.
Da gibt es nichts zu entgegnen, weil so
auf stimmt. Diesem Sitz saß gestern Sebastian Born-Mehner und hat gesagt, er ist tief enttäuscht.
Ein Sozialdemokrat.
Tief ein Fan, so wie du auch. Er ist tief enttäuscht von den ersten 100 Tagen der SPÖ in der Regierung. Er ist der Meinung, Babler hat komplett versagt und Martha Bauer auch. Wie entgegnet? Bist du auch enttäuscht? Legst du dein Parteibuch zurück oder reagierst du anders?
Wenn ich akzeptiere das Regierungsprogramm, so wie es beschlossen wurde, dann schauen die ersten 100 Tage genauso aus, wie sie ausschauen. Wenn ich akzeptiere eine Koalition mit zwei Parteien wie ÖVP und NEOS, mit denen du im Wohnbereich nur ganz kleine Schritte machen kannst, weil die einfach auf der Seite der Hausbesitzer sind, dann schaut es einfach so aus, wie es ausschaut, dass der freie Markt eben keine Mietzinsobergrenze hat. Das ist ganz, ganz simpel.
Wahlkampf wird ein bisschen was anderes.
Im Wahlkampf haben alle drei was anderes gesagt. Ja. Also wenn ich nach dem gehe, was alle im Wahlkampf gesagt haben, hat vor allem die ÖVP einen Erklärungsbedarf primär, aber das ist nicht mein Kaffee jetzt. Ja. Sondern so, da, das Nächste ist, im Wahlkampf wurden die Leute angeschummelt, weil es geheißen hat, das ist das Defizit eh nicht über 3%, wir kommen eh nicht ins Defizitverfahren. Und dann am Ende des Tages waren es Dutzende Milliarden, die gefällt haben. Ja. Und jetzt hast du Sparprogramme, die es wahrscheinlich in der Zweiten Republik so noch nie gegeben hat.
Also du sagst, der Babler ist ein armer Hund.
Ich sage so, wer eine Regierung mit der ÖVP macht, die Hauptschuldige für diese ganzen gigantischen Verschuldungen ist, ja, der nimmt auch zur Kenntnis, dass jetzt Sparprogramme sind.
Aber dann sagst du ja indirekt, nach den ersten 100 Tagen hältst du fest, er hätte diese Regierung nicht machen sollen.
Nein, das sage ich nicht, weil die ganze veröffentlichte Meinung, die Mehrheit der Österreicher wollten, dass es eine Regierung gibt, in der heute die Blauen nicht drinnen sind, sage ich mal ganz so offen. Und der Kickl hat das noch befördert, indem er zwar Bundeskanzler werden hätte können, vielleicht sogar manches verhindern hätte können, was jetzt kommt, aber dann gesagt hat, nein, ich gehe in diese Regierung nicht, ich will nicht Bundeskanzler werden und weg ist. Und der Lothar Höbel hat gesagt, der Historiker von der FPÖ, sagt, vielleicht lohnt es sich gar nicht mehr, FPÖ, weil du ja nicht weißt, ob das nächste Mal der Kickl wieder ein super Ergebnis hat, dass der dann wieder nicht Kanzler wird oder wieder nicht Vizekanzler oder sonst was macht. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Was mich so aufregt, ist noch ganz was anderes. Wieso jetzt plötzlich, ich lese, im gesamten Rüstungsbereich unter dem Titel Sicherheit und Bedrohung, da nicht im Budget eingerechnet, ich glaube bis zu einer Milliarde mindestens, nachgedacht wird über Aufrüstungskäufe des österreichischen Bundesheeres. Schon wieder ist es soweit, ja. Wieder ist es soweit. Und im Endeffekt ist ja trotzdem Schulden sind und trotzdem der Steuerzahler bezahlen muss. Also das finde ich absolut inakzeptabel.
Der Peter hat schon angesprochen, er kennt dich genauso lang wie ich. Immer wenn ich da eine heikle Frage stelle, kommst du mit einer philosophischen Erläuterung der Rüstungsindustrie.
Dann geh weiter, dann geh zur Strompreisbremse.
Ich will nicht über die Rüstungsindustrie was hören, sondern ich will wissen, ob du so wie der Herr Sebastian Born-Mehner vom Herrn Babler enttäuscht bist oder welche Note, um es ganz kurz zu sagen, du dem Andreas Babler nach 100 Tagen Regierung geben würdest.
Schau, ich sag dir was, der hat sich sehr zurückgehalten. In manchen Bereichen habe ich von ihm nicht viel gehört. Ja.
Sehr lieb.
Daher werde ich den jetzt noch nicht benoten, aber der Tag wird kommen. Ich möchte jetzt einmal wissen, was wird er jetzt tun, damit das, was der Stocker gerade wahrscheinlich im Auftrag der ganzen Bundesregierung angekündigt hat, die berühmte Strompreisbremse, dass so eine Bremse geben beim Strompreis. Ja, aber das ist aber nicht wurscht.
Ja, das glaubt, wir erzählen.
Nein, ist ja nicht wurscht.
Kündigt er für den Herbst oder nur noch das Jahr dazu.
Aber beim Wort nehmen. Ja. Dann das Nächste ist das, wo ich eben sehr verunsichert bin, auch gegenüber dem Babler, ist Bankenabgabe, die Energieunternehmen mit 300 Millionen und 200 Millionen ist zu wenig, bei weitem zu wenig. Und da bin ich der Meinung, da kann man nachrüsten.
Wieso mehr hätte sie den ganzen Pensionistenkasse sparen können?
Wieso ist richtig?
Richtig?
Ja,
habe ich das in die richtigen Worte gefasst?
Ja, das müsste in Milliardenhöhe sein, sowohl bei den Banken als auch bei den
Pensionisten nichts
Energien. Ja, ist es so. Es ist es so. Man kann das alles in aller Ruhe ansprechen.
Das ist aber ein Versagen.
Und jetzt kommt noch was. Dass jetzt Wien sich durchringt anscheinend, denn überall steht es in den Zeitungen, bei dir genauso, Mindestsicherung neu ab jetzt beginnt ein Verhandlungsprozess, wo man, weil da sind ja die subsidiär geschützten, ja, werden ja auch da bedient, ja, mit einer Mindestsicherung. Ja, das ist die Frage, ob man dabei bleiben soll, ob man nicht da eine Kürzung vornimmt, eine Anpassung, ob man nicht sozusagen mit den Bundesländern eine einheitliche Lösung.
Stocker hat ja gesagt, nur für die, die arbeiten.
Ja, ist ja gut.
Das ist dein, übrigens dein Ding, hast du auch einmal gesagt.
Ja, also, habe ich nichts dagegen. Ja.
Du hast gesagt, jeder, ja, der, ja, arbeitet.
Nein, ich bin dir ja dankbar, dass du mich immer wieder gedächtnismäßig, ja, auf dem letzten Stand
bringst. Ich bin dein Fan, ich passe immer drauf. Ja? Ja, also Stocker ist jetzt so wie Ludwig
am Jump-Kurs. Weißt du, was ich mir wünsche? Ich würde mir wünschen, wenn man nicht bloß immer diese Rhetorik des Negativen entwickelt, sondern wenn von den Oppositionsparteien auch ein Beitrag kommt,
also
wo man gemeinsam
Ansage des
Veränderungen nimmt.
Ja. Sozialhilfe nur mehr für die, die arbeiten. Was das konkret heißt, weiß ich nicht, weil es kann natürlich heißen, dass auch die Asylsuchenden in Zukunft arbeiten sollen.
Ja, du beantwortest.
Oder es heißt, dass kein Asylsuchender mehr Sozialhilfe bekommt.
Nein, du tust das, so, ja, so. Das gerade beantworten. Erstens mal, beim Asylsuchen ist es zeitlich begrenzt. Ich bin der Meinung, dass man das, die Asylgeschichte überhaupt einbremsen sollte. Die Familienzusammenführung jetzt endlich einmal Wahrheit werden sollte.
Wahrheit oder nicht?
Nein, nicht, eben nicht.
Ja, weil du hast
die Ankündigung, ja, die Wahrheit, dass es eben
nicht
jetzt
kommt.
Gestoppt. Ja, so ist, ja, es. Ja.
Stopp,
und beim Asyl das Gleiche und bei der Mindestsicherung eine bundesweite Vereinheitlichung, auch wenn das für Wien bedeutet, dass es hier
und da
eine Einschränkung
erwartest
gibt.
Erwartest du dir von deinem Bundesparteiobmann jetzt Flagge? Rote Flagge.
Nein, ich nehme an, dass er das selbstverständlich vorhat, weil alles andere wäre ja eigentlich.
Und deshalb benotest du noch nicht jetzt und wartest noch, ob das.
Auf die Flagge.
Kannst lang warten, macht nichts, Peter,
also,
bitte.
Ich würde vorschlagen, Josef, dein Kickeltrauma kann man lösen, da gibt es Gesprächstherapien.
Nein, aber ich habe schon was Kritisches.
Gesprächstherapien, was der Kickel redet, vielleicht machst du mal.
Darf ich mal was Kritisches?
In Wahrheit seid ihr die Gesprächstherapien.
Aber ruf ihn mal einmal an, vielleicht redet er mit dir. Vielleicht hast du dann dieses Kickel, diese Kickelphobie.
Nein, oder ich habe keine Phobie, mit dem kurz zusammengehört.
Nein, aber es ist immer, wenn du gefragt wirst, was sagst du zum Barber, ist der zweite Satz beim Kickel. Und das haben wir schon langsam mitgekriegt. Und das Zweite ist, das ist ja für mich heuchlerisch, nicht von dir, sondern von der SPÖ.
Okay.
Und zwar jetzt zu behaupten, und das ist ja eine Abwälzung von Problemen, niemand anderer als der gute Herr Ludwig in Wien und seine SPÖ ist für diese Mindestsicherung, für diesen Wahnsinn, der dort herrscht, verantwortlich.
Kommt jetzt neu.
Aber warum löst er das nicht? Warum wartet er darauf, dass es neu ist? Seit Jahr und Tag ist die Stadt Wien, der Herr Bürgermeister und die SPÖ dafür zuständig, dass Zuwandererfamilien tausende Euro netto jedes Monat bekommen fürs Nichtstun, währenddessen die Wienerinnen und Wiener durch die Finger schauen. Und für das, für die 9.000 Euro, die diese Asylfamilie im Monat bekommt, muss eine durchschnittliche Wiener Familie 4 Jahre arbeiten. Das ist die Wahrheit.
Ja, es hat ja mittlerweile die Milliardengrenze überschritten.
1,2 Milliarden Euro. Und dann kommt der Herr Ludwig her und sagt, so, mit dem wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben, weil ich will es nicht lösen. Klammer auf, warum ist auch klar, weil er sein Wählerklientel, der neue Wiener, damit verjagt. Das will er nicht machen. Daher soll es der Bund machen. Sollen es jetzt alle anderen 8 Bundesländern für Wien becken? Das ist seine Ansage. Also auch die, die viel weniger oder gar kein, bald wie die Steiermark, die wird bald überhaupt keine Mindestsicherung mehr auszahlen an Ausländer, das ist, sondern nur mehr an Österreicher, das ist überhaupt das beste Modell. Niederösterreich hat ganz wenig, Oberösterreich hat ganz wenig. So, und dann sagt er, das böse AMS hat meinen Neubürgern, von denen ja ich der Kalif von Wien bin, in das Geld weggenommen. Ich hätte es euch ja eh gegeben. Das ist so perfid, so letztklassig, wenn man auch weiß, dass der Mann dafür verantwortlich ist, dass jedes Jahr über 1 Milliarde ausgeschüttet wird an Nichtösterreicher. 80% der Mindestsicherung wird an Nichtösterreicher ausgeschüttet. 78% aller in Wien lebenden Syrer leben von der Mindestsicherung. 78, das muss man mal vor, was das bedeutet. Wien ist gehört zu den größten Städten Syriens mittlerweile an der Bevölkerung.
Von uns finanziert.
Von uns finanziert. Und da schaut der Bürgermeister zu und kommt jetzt drauf, na, das soll jetzt der Bund zahlen, das soll der Steuerzahler im Bund zahlen, das will jetzt nicht mehr zahlen, wie der verscherzt sich was. Also das ist ja wirklich letztklassig und in Wahrheit muss man sagen, weil du da redest, eine Regierung, die muss jetzt sparen, die arme Regierung muss sparen. Das große Problem ist, und das versuche ich euch zu erklären, sie sparen nicht, sondern sie belasten. Das vorliegende Doppelbudget spart gar nicht, sondern wenn du es genau liest und du als Klubobmann weißt, wie man ein Budget liest, werden neue Schulden gemacht, wird das Defizit nicht verringert, wird die Arbeitslosigkeit erhöht, jetzt ist schon auf einem Rekordstand, die Pleitewelle rollt über uns. Das Land fährt ja mit dieser neuen Regierung genauso an die Wand wie mit der alten. Deswegen sage ich, sie hat weder mein Mitleid, noch ist sie arm dran, die Regierung, der Babler schon gar nicht. Sie haben keine Lösungen. Sie finden keine Lösungen, dieses Land zu reformieren. Deswegen schaut es so aus, wie es ist. Nämlich, dass Österreich an allerletzter Stelle, das habe ich voriges Woche in der Grafik gesagt, an allerletzter Stelle der Wirtschaftsdaten in Europa steht. Und dafür zeichnen die amtierende Regierung.
Und an erster Stelle in der Inflation, muss man auch
sagen. An erster Stelle 3% Inflation. Ja. Wo ist denn da der Preisdeckel, den der Herr Babler versprochen hat? Da geht nicht. Auf einmal, schau. Das sind alles keine Politiker. Das sind alles Lügner, politische Lügner, die den Menschen vor der Wahl alles versprechen und nach der Wahl sich nicht mehr erinnern können. Aber was mich frohstimmt ist, dass Sie jeden Tag mit Ihrer Politik, und das sollen die Wähler, brauchen ein bisschen Geduld, auch wissen, Ihr politisches Grab schaufeln. Der Herr Babler und der Herr Stocker und die Frau Meidl-Reisinger sind Dead Man und One Dead Woman Walking. Bei der nächsten Wahl sind die aber sowas von weg, sowas von abgewählt. Und dass der Bürger einen langen Atem hat, das wissen wir. Und dass man nicht hoffen kann auf ein Aufflammen der Rüstungsindustrie in Deutschland, das ist zu wenig. Ich muss Offensivmaßnahmen setzen und die Regierung macht das nicht.
So. Bitte, aber ganz kurz.
Nein, ganz kurz. Ja. Schau, den Punkt stimmt natürlich. Wenn du jetzt kannst du mal nur erreichen, dass das Budgetdefizit nicht weiter so explosionsartig ansteigt, ja, dass sich das verflacht. Ja, habe ich ja nie bestritten. Ja. Und dass es dann runtergeht und dass dann die wirkliche Erholung des Budgets möglicherweise kommt, wenn es einen Wissensausschuss gibt, dann noch mehr. Und dann, ein Punkt wird dann nie wirklich erinnern, gescheit diskutiert. Es geht um die Inflationsbekämpfung. Das ist der Schlüssel, um das Problem zu lösen.
Letzter Wirtschaftswachstum, erst genau. In der Inflation ist keine gute Mischung.
Obergrenzen einführen, Inflation
bekämpfen. Bist aber du dafür verantwortlich mit deinen Parteifreunden?
Nein, ich bin nicht verantwortlich.
Sicher, der Herr Matterbauer ist dafür verantwortlich.
Er bekämpft das ja.
Bitte? Na, wo? Bekämpft er denn
das? Wo ist er? Sagen wir einen einzigen Preisdeckel.
In der Inflation.
Jetzt ist es nicht gut. Das ist richtig. Ja. Und es muss aber gut werden, weil sonst hast du keine Chance, dass das Budget saniert wird.
Und du hoffst noch immer auf Andreas Babler und deinen Finanzminister Matterbauer. Du hoffst.
Ich hoffe an Bussi. Vernunft. Und dann das Gute in der Politik. Und wer es dann macht,
also du bist
können wir diskutieren.
Du bist noch kein Sebastian Bornmänner, dass du sagst, das reicht jetzt.
Nein, das ist ein Blödsinn, dieses es reicht. Das mag ich überhaupt nicht.
Ja. Wenn man es nicht
kann, ich will einfach, das ist in manchen Fällen richtig, was du sagst. Okay. Aber in dem Fall,
aber wer es nicht kann, soll es lieber
auch
lassen.
Auch bei Andreas Babler gilt noch keine Note. Du musst dir erst deine Meinung bilden.
Das ist aber nicht so falsch formuliert.
Ja. Gut. So, du bist gleich wieder da.
Davor,
das weil es ist ja schon Andreas Babler dein bester Freund, aber du hast noch einen viel besseren Freund. Das ist der Heinz Fischer.
Ja, genau.
Und den zu Recht, weil für den hast du ja eine Bundespräsidentenkampagne hingezuckert, die ja allererste Sahne war. So, und jetzt musst du aber mit dem Heinz Fischer abrechnen, weil wir hören jetzt ja von allen Seiten, Heinz Fischer ist ein Antisemit, der fällt den Israelis in den Rücken und entwickelt sich zu einem Verräter der israelischen Frage. Und darüber diskutieren wir gleich mit Josef Chab, stellvertretend für Heinz Fischer. Gleich als Schluss und viertes Da Capo von Fellner Live. Wir sind gleich wieder da.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Das Gesicht von Josef Chab hat sich in den letzten Minuten verfinstert. Habe ich festgestellt, er spricht nicht mehr. Aber jetzt muss er leider das Wort ergreifen, weil jetzt geht es um Heinz Fischer.
Genau.
Heinz Fischer liebt dich und du liebst Heinz Fischer und das durchaus zu Recht, weil du hast für nicht sicher. Weil das musst du ja selbst du zugeben, dass der Präsidentenwahlkampf, den der Josef Chab für den Fischer gemacht hat, wo der dann, glaube ich, 80% oder wie viel waren?
Bitte? Aber das ist der Fischer, war das Entscheidende. Ja, du kannst auch einen Wahlkampf,
so der beste,
den du willst,
der beste Kandidat. Wahlkampf war, den sie gegeben hat. Und waren jetzt schon die Barbara Nowak für ihren Ludwig-Wahlkampf Stadträtin für Wirtschaft und Finanzen, dann hättest du ja damals Bundeskanzler.
Ich würde nur sagen, das ist gefühlte 300 Jahre her, dieser Wahlkampf. Die Welt hat sich weitergeschrieben.
Schon relativ lange, ja. Das ist richtig.
Ja, ich möchte mal die ganze Kritik.
Der Heinz Fischer ist, immer auch, muss man sagen, worum es geht. Ja?
Immer wenn
Heinz Fischer ist aufgetreten und hat eine sehr harte Kritik an Israel, vor allem aber an Netanyahu, verfasst. Gesagt, das, was dort passiert, ist Völkermord. Und man muss das kritisieren können, auch wenn man ein Freund Israels ist. Dann ist ihm überraschenderweise der Van der Bellen halbwegs zur Seite gesprungen. Hat gesagt, man muss sehr wohl Israel kritisieren können, auch wenn man für die Israelis ist. Und gestern hat es wüste Duelle gegeben, oder in den letzten Tagen schon, um Heinz Fischer und gestern auch, wo verschiedenste Leute von der israelischen Kultusgemeinde bis gestern zu einem etwas offensiv-aggressiven Herrn ÖVP, Ex-ÖVP-Abgeordneten Engelberg, den Heinz Fischer ja fast mit der Kalaschnikow attackiert haben. Du bist ja ein Fischer-Fan.
Nein, ich bin vor allem der Meinung, erstens einmal, ich bin für ein demokratisches Israel und bin für ein demokratisches Palästina und ich bin für eine Zwei-Staaten-Lösung, nur damit man es gleich vorausschickt. Zweitens, ich finde, ich kritisiere nicht Israel, sondern ich kritisiere diese spezifische Regierung des Netanyahu mit seinen Extremisten da drinnen und Gotteskriegern, die in Wirklichkeit verantwortlich sind für das, was da passiert. Nur das werde ich gleich sagen. Ja. Es hat jedenfalls eine Stellungnahme gegeben vom ehemaligen stellvertretenden Generalstabschef Golan, ja, der also überall vorgekommen ist in den Medien, der außerdem ist der Vorsitzende der Demokratischen Partei, ist ein Kriegsgegner, der hat Folgendes gesagt, der hat gesagt, Israel befindet sich in einem, zitiere, Prozess der Selbstzerstörung. Dieser Krieg hätte schon längst beendet werden müssen. Wenn das so weitergeht, wird Israel zu einem Paria-Staat. Und dann bringt er nur ein Zitat, und das zitiere ich auch da, es gibt Minister in der Netanyahu-Regierung, die das Hunger, den Tod von Babys feiern. Und das muss einmal gesagt werden.
Das hat ja sinngemäß auch der Heinz Fischer.
Ja, und das muss in Ordnung sein.
Und das findest
sein.
Du gut.
Wenn der das kritisieren kann, dann kann das auch jemand zitierend, so wie ich, auch kritisieren.
Aber auch der
und dann
Fischer
geht dann geht es noch weiter. Der spanische Ministerpräsident Sanchez redet überhaupt gleich von, man darf da keine weiteren Waffen an Israel liefern, bevor die nicht einen Waffenstillstand dort machen. Also ich bin der Meinung,
der Herr
Israel,
Merz hat ja angedeutet, nein, jetzt ist Schluss.
Diese israelische Regierung, gegen die tagtäglich zigtausende demonstrieren, weil dem nämlich offensichtlich die Befreiung der Geiseln kein Anliegen ist, muss man dazu sagen, ein Frieden oder ein Waffenstillstand auch kein Anliegen ist. Ja, viele behaupten, er macht das nur deswegen, damit er nicht dann nur mehr dauernd vor Gericht steht, entweder beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag oder in irgendeinem Korruptionsgerichtshof in Israel. Wenn ich argumentiere, vertrete ich diesen Teil Israels, und meiner Meinung nach ist es bereits die Mehrheit dort, die sich dagegen wehren, wie diese Politik des Netanyahu
das Land in die Ecke treibt. Und du sagst, es war höchste Zeit, dass aber jemand wie der Heinz Fischer deutlich
hat. Nicht nur der Heinz Fischer, das ist ein da gibt es international.
Ja, aber ich rede jetzt ja vom Heinz Fischer.
Ja, und jetzt sage ich dann noch was. Aber da war ja der Heinz Fischer noch zurückhaltend. Da hört er mal die Stimmen an, der Delegation, die im Westjordanland beschossen wurde, ja, mit Journalisten, wo sogar ein Österreicher dabei war. Und das, was die Siedler dort machen, ist faschistisch. Ja. Die verjagen dort die Leute, die dort seit, ich weiß nicht, wie lange wohnen, die reißen die Bäume aus dem Boden, die zerstören dort die Häuser. Und das ist unwürdig. Das ist für ein Land. Nein, das ist Westjordanland.
Ja,
das ist für ein Land wie Israel unwürdig, was die dem Land antun. Und ich liebe dieses Land, weil ich bin ein Vertreter dessen, wofür Yitzhak Rabin, der von einem israelischen Extremisten ermordet wurde 1995. Und für das kämpfe ich. Und für dieses Israel kämpfe ich, aber nicht für den Herrn Netanyahu und seiner obskuren Regierung.
Für Heinz Fischer.
Und der Heinz Fischer hat es im Wesentlichen in Worte gekleidet, die kann man so oder so sagen, aber er hat es geklärt.
Bitte schön, Peter.
Das Wesentliche macht schon wieder denselben Fehler. Ich möchte ihm darauf hinweisen, immer dann, wenn du eine Diskussion beginnst, eine politische über den Ukraine-Krieg mit Russland, wirst du als Kritiker der Ukraine, der ich bin, des ukrainischen politischen Systems, gesteinigt dafür, wenn nicht der erste Satz ist, aber Russland hat ja die Ukraine überfallen und es ist ein Überfalls-, ein Offensivkrieg. Ja. Du hast jetzt keinen Satz gesagt und jetzt drehen wir den Spieß um. Davon, was am 7.10., am 7. Oktober vor 2 Jahren passiert ist in Israel.
Ist schon 100-mal verurteilt.
Das kann man nicht ausblenden. Und wenn du redest von Unwürdigkeit, das war unwürdig. Das war unwürdig, entmenschlicht und bestialisch, was die Hamas da aufgeführt hat in Israel mit der Abschlachtung von Zivilisten, Kinder, Frauen. Vergewaltigung und Abschlachtung.
Absolut.
Und Israel hat daher das Recht, sich zu wehren. Und ich stehe daher bei Israel, bis der letzte wahnsinnige Hamas-Kämpfer unter der Erde ist. Das sage ich da einmal ganz deutlich. Und was ich in der Sozialdemokratie aber mittlerweile erkenne, historisch gewachsen, ist ein systemischer Antisemitismus von links, der dort herrscht. Nicht nur die Unterstützung der Hamas und der Palästinenser dort, die man immer wieder in den Jugendorganisationen mit Märschen, sogar mit Aufmärschen der Vergangenheit geführt hat, geht es ja auch in die Politik. Und du gehst einfach darüber hinweg, was der Herr Fischer gesagt hat. Und ich zitiere und ich entinterpretiere, und das muss man fairerweise machen, seine Sätze, was er gesagt hat, mit denen er jüdische Mitbürger verletzt hat.
Und zwar
hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, so wie sich Israel derzeit in diesem
Regierung.
Krieg...
Immer die Regierung.
Ja, Israel. Aber das wird nicht unterschieden mehr. Er sagt, so wie sich Israel in diesem Krieg aufführt, ist Israel... Also die Juden in Wahrheit, selber schuld, wenn es wieder ein Aufkeimen des Antisemitismus
ist. Keine rassistische
Argumentation. Und was das ist? Das ist der Ursprung des Antisemitismus. Nein. Zu sagen, Juden sind selber schuld am Antisemitismus, ist die Urform des Antisemitismus. Daher war die Aussage von Heinz Fischer, bedacht oder unbedacht, sie war im Kern antisemitisch. Und dagegen wehren sich die Juden, die im Moment...
Dagegen wehrt sich auch der Heinz Fischer.
Nein. Ja, gestern. Übrigens war das eine super Sendung. Gott sei Dank hat der ORF Dienstag immer um 22.30 Uhr auch noch gute Sendungen. Der ZIP-Talk entwickelt sich hervorragend. Das ist die zweite Sendung, wo es wirklich, haben sie ein bisschen von uns angeschaut, wo es Konfrontationen gibt. War gestern eine tolle Diskussion. Und ich muss sagen, Heinz Fischer war extrem in der Defensive, hat ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr mit seinem Gegenüber diskutiert, sehr, sehr nett, sondern nur mehr mit dem Moderator, weil er mit denen nicht mehr reden wollte, mit den Vertretern der Juden. Also ich muss wirklich sagen, das war eine... Und dann kommt der Herr Babler noch daher und dieser jährliche Antisemitenkongress, der sich ESC nennt, Europäischer Song Contest, wo ja aktiv und völlig offen Antisemitismus betrieben wird, bis hin zu unserem Tscheche, der sich da vergriffen hat. Und dann lichtet er sich mit ihm noch ab und sagt, es war nicht so gemeint. Ach, den muss man doch seine Meinung lassen. Das ist purer Antisemitismus, was der Tscheche uns ausgerichtet hat. Nämlich nicht nur, dass Israel...
Und der Babler ist auch ein Antisemit.
Ja, selbstverständlich. Der Babler ist schon aus seiner ganzen Geschichte antisemitisch, weil er schon immer bei diesen Aufmärschen dabei war.
Das wissen wir doch,
dass der ein Freund dieser ganzen palästinensischen Bewegung, ob er ein Freund der Hamas ist, weiß ich nicht, muss man ihn fragen. Aber dass der kein Israel-Freund ist, wissen wir auch. Und dass der natürlich den JJ verteidigt, der zwei Dinge gesagt hat. Erstens, dass ein Land, das muss man sich einmal vorstellen, wegen seiner Politik, ich zitiere ihn konkret, vom Song Contest ausgeschlossen werden soll. Das ist ja absurd. Und dann geht er noch her und vergleicht Israel mit Russland und sagt, das ist dasselbe wie Russland. Also dann hat es überhaupt den Fass
im Boden. In Wien will er sie nicht haben.
Ja, es ist ja unfassbar. Normalerweise muss den Song Contest zusperren und ihn neu erfinden, weil das ist eine Antisemitenveranstaltung geworden. Dass man eine Sängerin, die übrigens beim Publikum gewonnen hat, die israelische Vertreterin, war Nummer 1 bei der Publikumswertung. Und die würde Herr Tscheche, der Herr Babler und seine antisemitischen Kumpanen auf dem Song Contest ausschließen. Also ich halte das für skandalös. Und ich bleib dabei. We stand with Israel. Und ich sage dir, deine Zwei-Staaten-Lösung, von denen die Linken zum Teil Antisemiten träumen, die gibt es nicht mehr, weil es einen Staat nicht mehr gibt. Das ist floch.
Ja.
Es gibt das Staat nicht mehr.
Dank des Herrn Netanjahu.
Ja, aber das ist ja
aber gesagt, das ist dank ja des Herrn Netanjahu. Ist das eine sinnvolle Politik,
einen Staat einfach nicht mehr zu bauen? Lass mir das fertig sagen. Erstens gibt es den zweiten Staat nicht mehr und drittens will niemand in Israel, und ich hoffe auch nicht auf der ganzen Welt, mit einer Hamas eine Zwei-Staaten-Lösung machen, die dort regiert. Also müssen wir...
Aber
die sind ja nicht vom Erdboden verschluckt,
wenn man jetzt den Krieg bringt.
Die gibt es ja weiter.
Nein, unterscheidet.
Das sind ja keine Menschen, das sind
Du musst dich unterscheiden.
Josef,
es ist diese Methodik, wenn man Kritik an der israelischen Regierung macht, ist das gleich antisemitisch?
Nein, überhaupt nicht.
Das ist ganz wichtig.
Du kannst jede Regierung kritisieren.
Es gibt Leute, die sind Antizionisten und sagen, Israel soll nicht existieren, weil Israel soll nicht existieren. Das sind Idioten. Ja? So, auf der Seite bin ich todsicher nicht. Aber bei einer Zwei-Staaten-Lösung bin ich deswegen dafür, damit endlich mal Frieden herrscht. Du wirst dort niemals
Frieden. Es wird keine geben können,
Zwei-Staaten. Nur einmal. Dass das 7. Oktober ein Verbrechen war, das brauchen wir gar nicht reden. Es rechtfertigt aber nicht, dass jetzt schon über 50.000 Leute tot sind. Ja, das ist unverhältnismäßig.
Sagt,
ist eine Nein, das geht nicht.
Die Propaganda der Hamas.
Ich brauche die Hamas
Also, dass da mehr als 50.000
Leute sind. Ich bin dafür, es muss eine palästinensische Behörde geben, die in Gaza, aber auch im Westjordanland die Möglichkeit hat, dort Verwaltungsarbeit zu machen. Vielleicht ist es in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung, so wie es der Yitzhak Rabin und andere wollten. Die Israelis wollten das. Hör jetzt auf mit deiner Agitation. Die Israelis wollten das.
Ist jetzt der Heinz Fischer
Blödsinn.
Ich habe nicht gesagt, dass er ein Antisemit ist. Ich das, was er gesagt hat, war Antisemit.
Nein, das war nicht antisemitisch.
Die Juden verantwortlich dafür zu machen.
Er hat auch nicht die Juden gesagt. Nein, das stimmt alles nicht. Sondern das, was der Netanjahu-Regierung unterstellt ist, dass so manche Emotionen, die da entstanden sind, mit der Art und Weise, dass dort gerade jeden Tag Hunderte, Tausende umgebracht werden mit Bombardierungen, mit tausend anderen Sachen, dass das die Gefühle gegenüber Israel kritisch entwickelt. Ja, okay. Und das ist so. Und das, dafür trägt auch Herr Netanjahu und seine Regierung die Schuld. Und dann gibt es Tausende, die demonstrieren. Am liebsten die mitdemonstrieren mit den Israelis, gegen Netanjahu. Weil der, und das sagt der Golan. Er sagt, wir sind in einem Prozess der Selbstzerstörung. Na bitteschön, was für eine Kritik willst du hören?
Sagst du, dass der Netanjahu ein Kriegsverbrecher ist?
Na, das kann nicht ich sagen, das muss der Strafgerichtshof in Den Haag sagen, weil der dort ist anzuklagen. Ja. Nein, aber der Prozess der Selbstzerstörung heißt, das sagt der stellvertretende Generalstabschef und jetzige Vorsitzende einer Oppositionspartei in Israel. Das, mehr kann man eh schon nicht sagen, dass die jetzt gerade drauf und dran sind, Israel selber zu zerstören. Das ist die Kritik. Und ich bin eigentlich ein Verteidiger des wahren Israels. Ja, und ich bin ein Verteidiger. Nein, soll ich was sagen? Du kannst einkasteln, kannst du, wenn du willst, deine Socken. Aber nicht mich, wenn in einer Diskussion kastle ich mich selber.
Ich finde das Thema nicht so lustig. Ich finde es nicht lustig, wenn man über
Tausende
Tote lacht.
Ich lache nicht über Tausende Tote. Ich finde das sehr bedrückend.
Ist der Netanjahu demokratisch gewählt? Ja oder nein? Vom Volk? Ja.
Der wird abgewählt werden.
Entschuldigung, das ist ein bisschen was anderes, weil ich glaube, dass er schon die Mehrheit gehabt hat, ne? Der Herr Netanjahu, sonst war er jetzt nicht vorne. Der ist die Nummer 1, laut der letzten Wahl, demokratisch gewählt. Und im Gegensatz zu den ganzen seltsamen
Einschränkung der Pressefreiheit.
Ist Israel ein demokratisches Land mit einer Demokratie?
Da bin ich mir nicht mehr sicher. Nein, da
gibt's, okay, das ist deine exklusive Meinung. Du glaubst eher, die Demonstranten und Anarchisten sind halt demokratischer als
die gewählten. Du liest keine Interviews. Ehemalige Vorsitzende.
Es gibt immer Befürworter. Aber ich sage dir folgende, meinen Zugang, den ich dort habe, ist,
wissen
wie der Kalif von Wien, der Herr Ludwig, unser Wien gerade umbringt mit der Zuwanderung, ja, von Millionen Menschen in Wahrheit in ganz Österreich mittlerweile. Weil wissend dessen, dass der Großteil, der überwiegende Großteil in Wien aus Syrien und Afghanistan kommt, will ich nicht haben, dass sich dieser Islamismus in Wien und Europa ausbreitet. Und weißt du, was das letzte Bollwerk in diesem Raum gegen die Ausbreitung dieser grauslichen Theorie, Polittheorie,
ist nicht
Israel.
Eben nicht.
Israel sind nur die Letzten, die dagegen kämpfen. Dass der Iran sie ausbreitet, dass sich eben auch die Hamas in Palästina ausbreitet. Und da bin ich auf der Seite einer Demokratie, die uns davor bewahrt.
Du bist auf der Seite von Heinz,
dass diese Gotteskrieger dann noch zu uns geschickt werden.
Nein, aber du hast schon wieder künstliche Gräben zwischen uns errichtet. Das ist ja ganz neu. Ich will dort eine Politik haben, die nicht die Hamas stärkt. Mit jedem Bombardement kann es da passieren, dass dort wieder neue Hamas-Kämpfer
Ich bin noch nicht fertig. Der Führer der Hamas, der vor, ich glaube, 3 Tagen erfolgreich umgebracht worden ist, dieser Führer hat sich versteckt unter einer zivilen Einrichtung, wo Frauen und Kinder drinnen waren. Und jetzt hast du die Möglichkeit, den dort zu bombardieren und rauszuholen oder zu sagen, das machen wir nicht. Und jetzt ist die Frage, was machst du? Und die Frage ist, rammst den weg mit Kollateralschaden, tut mir weh, tut allen weh, aber dann ist er weg.
Das war unmenschlich.
Das ist die Hamas, denn die von der Bevölkerung dort auch noch unterstützt wird. Die bringen ihre eigenen Leute um, will ich damit sagen. Die Hamas bringen ihre eigene Bevölkerung um.
Er regt sich jetzt sehr auf über den Wort Kollateralschaden.
Aus der Sicht der Bevölkerung dort, die kapieren dort nicht, deine Freunde, nicht die Hamas. Nein, ich spreche von der Bevölkerung.
noch. Für eine Behörde,
die kapieren nicht, dass sie die Hamas als lebende Schutzschilde verwenden. Nein,
das haben die schon verstanden.
Nein, das haben sie nicht verstanden.
Nein, was sollen sie machen?
Nein, dann sollen sie die Hamas aus dem Land verjagen endlich. Dann musste die Bevölkerung dort wehren gegen diese Hamas.
Du sagst sterben oder verjagen?
Die letzte Übergangsregierung in Palästina haben sie vom Dach geschmissen. Das war die deine, sind deine Übergangsregierungen. Das sind Barbaren
meine
dort.
Herren, keine Menschen. Meine Herren, es war wie immer wahnsinnig spannend mit euch. Danke, Peter.
So richtig
sehr emotional, Steppe, sehr gut. Ihr werdet jetzt Steffi, mindestens eine halbe Stunde weiter diskutieren.
Wie ich
das können Sie übrigens auch zu Hause tun. Denn Sie sehen, man kann sich über den Herrn Babler aufregen, man kann sich über die Beate aufregen, man kann sich sogar über den Stocker aufregen. Aber das emotionalste Thema derzeit ist sicher der Netanjahu und der Krieg rund um Gaza und die vielen Toten, die es dort gibt. Und die Frage, kriegen wir jetzt endlich einen Frieden oder kriegen wir den nie, weil jetzt ja plötzlich wieder die Hamas gegen den Frieden ist. Es ist ja ein unwürdiges Theater, das sich hier abspielt. So, das war's für heute. Danke vielmals fürs Zuschauen. Danke vielmals, dass Sie so lange dran geblieben sind und diese beiden Herren so lieben und mich vielleicht auch noch ein kleines bisschen. Und in diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen, übrigens zur selben Zeit, die beiden Herren wieder da, mit dem nächsten Wahlbarometer und der Frage, kriegt diese Regierung jetzt auch vom Wähler endlich eine aufs Dach oder sandelt sie weiter so dahin? Das werden wir jetzt gleich hören morgen. Morgen also Wahlbarometer mit Schaap und Westenthaler. Und für heute danke fürs Zuschauen. Gute Nacht.